Radio Pocky Talk. Radio Pocky Talk. For Mesh to Mesh. Willkommen bei Okey Talk. Heute darf ich begrüßen Armin Richter zum Thema Eure Rechte und die Rechte indigener Völker. Willkommen, Armin.
Hallo zusammen, freut mich.
Ja, die Rechte indigener Völker. Die meisten kennen den Begriff indigen nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Buschbewohnern in Brasilien oder den sogenannten Indianern, sagt der Sendetext. Was autochton ist, wissen viele nicht. Kurz gesagt, den Indigenen und deren Nachkommen gehört die Welt, so auch euch. Das bedeutet, ihr habt mehr Rechtsansprüche, als ihr denkt. Diese sind sehr umfangreich, doch wenn ihr sie nicht geltend macht, habt ihr sie nicht. Staaten haben allerdings kein gesteigertes Interesse daran, Indigene auf ihrem Territorium zu haben, denn ihnen gehört, genau genommen, alles. Ihr werdet erstaunt und überrascht sein, so schreibt Armin, das garantiere ich. Es ist der Weg aus dem Kaninchenbau. Und das Nähere dürfen wir uns jetzt von dir anhören. Schön, dass du da bist.
Gerne. Ich würde sagen, wir steigen am besten auch gleich ein in das Thema. Das ist ja am Anfang ein bisschen schwerer Tobak, weil man sich damit eigentlich noch nicht auseinandergesetzt hat, was ist indigen und was meinen die überhaupt. Und wie es ja im Text selber, den du gerade verlesen hast, drinsteht, ist es so, dass die meisten eben meinen, das sind vielleicht die Indianer, die hier mit dem im Tipi wohnen und irgendwelche brasilianischen Buschbewohner, die hier im Ländenschutz rumspringen. Dem ist aber bei weitem nicht so. Ich fange einfach mal an. Also grundsätzlich ist es so, dass Indigene das Recht auf Selbstbestimmung haben. Die haben Kontrolle über ihre Ressourcen in ihren Gebieten und Entschädigungen für Ländereien, Territorien und Ressourcen, die ihnen ohne ihre freie Zustimmung weggenommen, besetzt oder beschädigt wurden. Na, das ist ja schon mal eigentlich ziemlich viel. Und man weiß jetzt aber gar nicht, okay, indigen, toll, dass die diese Rechte haben. Warum haben die diese Rechte? Was ist denn indigen überhaupt? Also indigen bedeutet ja erstmal eingeboren und einheimisch. In Verbindung mit dem Autochtonen. Das Autochtone bedeutet das Ursprüngliche in dem Gebiet Beheimatete. Also den Begriff Autochton, den gibt es auch in der Geologie, also in der Gesteinsforschung und so weiter. Aber das soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Das Autochtone jetzt im Bereich von den Menschenrechten, von den indigenen Völkern, ist tatsächlich das ursprünglich Beheimatete. Und wenn man sich einfach mal hier die Gedanken etwas schweifen lässt, wenn dann immer solche Aussprüche kommen von den Po-Lithikern, dass wir sind die, die schon länger hier leben. Das ist ein totaler Nonsens und zielt eigentlich darauf ab, den Menschen ihre Rechte, die sie haben, über die sie aber nicht Bescheid wissen, diese Rechte einfach zu unterschlagen und für sich selbst zu verwenden. Und das ist ja eigentlich der Casus Knactus an dem Ganzen. Das wird ja weltweit betrieben, also nicht nur hier bei uns im Dach oder in anderen Ländern. Es ist überhaupt, überall wird dasselbe gemacht. Und wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt, welche Rechte die Leute haben, dann weiß man auch, warum die das tun. Also dieses Wissen ist nicht gewollt, dass es in die Welt kommt, obwohl es wiederum die UN-Resolutionen festschreiben und nicht nur einfach so. Also ich mache einfach mal weiter. Die freie Entscheidung über ihren politischen Status, sie dürfen nicht zwangsvollstreckt werden. Und das Ganze kann man nachlesen in der UN-Resolution A72-186. Die haben sie gemacht 2017 und die UNTRIP selber, das ist also auch eine Resolution über die Rechte der indigenen Völker, das ist die A61-295. Die ist von 2007. Auf die komme ich später nochmal zurück. Also die von 2017, die A72-186, haben sie gemacht, nachdem sie herausgefunden haben, dass die Staaten nicht unbedingt Indigene wollen und sogar hier ganz, ganz stark intervenieren.
Okay, wenn ich an dieser Stelle nachfragen darf, vielleicht, du hast jetzt die Gegenbeispiele auch schon genannt. Auf wen würde das jetzt zum Beispiel zutreffen in deiner Perspektive?
Also in meiner Perspektive trifft es auf alle ursprünglich Beheimateten an. Also natürlich hängt es davon ab, wer sich dessen bewusst wird. Also von wo stammen wir ab? Also ich meinerseits bin germanenstämmig. Meine Vorfahren waren die Alemannen, Teutonen, Sachsen, Bajuwaren und so weiter und natürlich auch deren Vorfahren. Man könnte jetzt noch weiter zurückgehen bis zu den Veden, aber da kommen wir in ein ganz anderes Thema. Das sind meine Urväter, von denen stamme ich ab. Und um das geht's. Von wo stamme ich ab? Komme ich jetzt aus einem anderen Gebiet? Also beispielsweise, ich komme aus, aktuelles Thema, aus dem Mittleren Osten und wandere hier ein. Dann bin ich erstmal nicht ursprünglich beheimatet, dann heißt es Allochton, wird das genannt. Und kann mich aber indigen fühlen. Ich kann mich zu einem Volk zugehörig fühlen. Das kommt immer darauf an, wie der jeweilige das für sich erkennt und ob dieses Volk dann gewillt ist, den aufzunehmen. Das wird dann meistens unter dem Volk halt ausgemacht, wie die das auch immer handhaben. Da gibt es jetzt keine Regeln. So gesehen sind wir hier alle, die hier ursprünglich auf dem Kontinent beheimatet sind, indigen.
Okay, also im Endeffekt eine Verbindung aus Herkunft, aber im Endeffekt ist die Entscheidung dann vom Volk selbst wird getroffen und kann von dem her, wie ich das verstehe, sehr dynamisch sein und würde eben auf jeden Menschen zutreffen in diesem Verständnis.
Ja, jeder Mensch ist irgendwo indigen. Zumindest in dem ursprünglichen Territorium, in dem er beheimatet ist. Und wenn er in ein anderes Territorium kommt, dann ist er eben nicht mehr autochthon und indigen, sondern er ist weiterhin indigen. Das kann ihm ja niemand streitig machen. Er ist ja von einem anderen Volk abstammend, also einheimisch. Oder ist dann einheimisch, wenn er hier zuzieht. Aber er ist halt nicht autochthon, also nicht ursprünglich beheimatet. Und um die ursprünglich Beheimateten, um die geht es eigentlich, weil die haben die ganzen Landrechte an den Ressourcen über ihren politischen Status, alles das, was ich vorher gelesen habe.
Gut, also die ersten, die mir hier jetzt natürlich einfallen, wäre in Nordamerika, wie man das jetzt politisch korrekt nennt, fällt mir gar nicht richtig ein jetzt gerade, die Indianer sozusagen, die ja also keine Inder sind, sondern wie wir salopp sagen würden, Indianer. Hängt das damit auch zusammen? Weil so wie ich das verstanden habe, wurde hier auch, wurde das politische, die Möglichkeiten, die sie gehabt hätten, ja, wie soll ich sagen, stark beschränkt, wie bei so vielen anderen Gruppen auch.
Ja, das ist richtig. Natürlich, aufgrund dessen, weil sie diese Rechte innehaben, wurden sie beschränkt und auch darüber fehlgeleitet oder falsch informiert, welche Rechte sie alle haben. Interessanterweise ist, dass es ja diese UNTRIP gibt. Ne? Diese UNTRIP selber, da haben sie 20 Jahre gebraucht, um diese Resolution auf den Weg zu bringen, weil diese Staaten natürlich wussten, dass wenn sie hier das auf den Weg bringen, dass die sofort, also die Völker selber, das Selbstbestimmungsrecht der Völker genießen und somit ein eigenes Völkerrechtssubjekt werden. Und somit kann man ihnen das nicht mehr abstreiten. Man kann das sowieso niemandem abstreiten, wenn er sagt, er ist indigen, dann kann keiner sagen, nee, du bist es nicht, weil es ist seine Selbstidentifikation, mit der er sich einfach, dass er für sich sieht. Und somit ist das sein Recht, seine ja, Self-Determination wird das genannt, also das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das gilt und da kann keiner irgendwie dagegen was sagen und sagt, nee, du bist das nicht, du bist ja irgendwie. Wenn er das für sich erkennt, dann ist es so. Und dazu kommt dann das Bekenntnis. Ich mache einfach mal weiter. Ja, die Vorfahren, die haben wir ja schon gehabt. Also sprich hier, also in meinem Fall sind es die Cherusker, Sachsen, Alemannen, Sueben, Bajuwaren und so weiter. Und genauso die Völker, die eben deren Vorfahren waren. Und die Staaten, welche ja ursprünglich von Indigenen nicht gewollt wurden, sind gebildet worden, um von den Nativen, so nennt man die ursprünglichen, die Rechte wegzunehmen, also für sich zu beanspruchen. Heutzutage wird das Ganze über die sogenannte Personalhoheit bewerkstelligt. Man kennt es ja immer wieder, wenn man mit Behörden oder ja, Staaten zu tun hat, dann geht es immer um die Personalhoheit. Macht man sich eigentlich keinen großen Begriff und denkt halt, ja, das ist so. Aber das ist einer der Wege, wo sie halt versuchen, diese Rechte für sich in Beschlag zu nehmen und es nicht dem jeweilig Einzelnen zuzusprechen. Auch das sogenannte Bürgertum, das wurde installiert, um beispielsweise den bürgerlichen Tod einzuführen. Bei den Preußen, da war es ein bisschen anders, die haben das nicht zugelassen in deren Verfassung damals. Da wurde der bürgerliche Tod extra ausgeschlossen. Und der bürgerliche Tod, viele wissen das jetzt nicht, was das eigentlich ist, damit wurden die Leute kaltgestellt. Also das waren die sogenannten Vogelfreien. Und die Vogelfreien, die wurden gejagt und denen dürfte ja auch nicht geholfen werden. Und wenn man ihnen dann doch geholfen hat, dann gab es empfindliche Strafen, wenn man das irgendwie, wenn man dahinter gekommen ist.
Also wenn ich richtig verstehe, hier einfach diese grundlegende Unterscheidung, ich habe mich damit auch beschäftigt, sehr, sehr spannendes Thema, eben auch der juristischen Selbstidentifikation und wie schnell einem hier zugeschrieben wird oder wie man schnell behandelt wird, ja als eine Sache und nicht mehr als ein, ich sage jetzt, Mensch.
Ja, genau, das ist es. Das Sachenrecht, das hängt ja wieder mit dem, was wir ja heute machen, mit diesem ganzen Wirtschaftsstatut, mit dem Wirtschaftsrecht zusammen, mit dem Handelsrecht. Deswegen werden die Leute oftmals als Sachen bezeichnet und nicht mehr als Menschen, weil sie halt da wieder in einen anderen Rechtskreis kommen. Das ist der Trick dabei. Jetzt ist es so, dass man sich natürlich diese indigenen Rechte, die man ja eigentlich von Geburt an hat, kann man sich zurückholen, indem man eben einem indigenen Volk angehört. Und das kann also zum Beispiel nicht das österreichische oder das deutsche oder das schweizerische Volk sein, weil selbige wiederum den Parlamenten unterworfen sind. Und da kommt es der Begriff parlamentarische Demokratie. Also der zeigt genau auf, wer die Hand drauf hat. Also mal so weit zum Hintergrund. Also laut den UN-Resolutionen und der Tatsache, dass jemand erkannt hat, dass er indigen ist, kann sich auch ein neues Volk bilden. Und das wissen ja die wenigsten, sondern die meinen alle, die Völker, die wo es gibt auf der Welt, die gab es schon immer oder sind irgendwie entstanden. Allerdings ist es so, dass es den Begriff der Ethnogenese gibt. Und der Begriff der Ethnogenese, das ist, ich habe jetzt da nochmal extra nachgeguckt, woher das jetzt kommt. Das ist ein sogenannter moderner Begriff der Kultur- und Sozialwissenschaft. Und da handelt es sich um den Vorgang der Entstehung eines Volkes bzw. einer Ethnie mit eigener Identität. Das steht auch in dieser UNTRIP drin, die ich vorhin genannt habe. United Nations Declaration of Indigenous Peoples. Und da ist alleine dieses S am Ende, also nicht nur People, sondern Peoples, da haben die wirklich Jahre gebraucht, um das den Leuten zuzusprechen, dass wir das so machen. Dass das Peoples heißt, also nicht nur Leute, sondern Menschen. Und das war, wie vorher schon kurz angeklungen ist, Sachen und Menschen. Und wie gesagt, dieses Autochton und Indigen gehört eigentlich zusammen. Das Indigene ist das Ursch, also das Einheimische. Und das andere, das Autochtone, das ist das ursprünglich in dem Territorium Beheimatete. Ganz, ganz, ganz wichtig ist für jeden selber, man muss erkennen und sich öffentlich dazu bekennen, dass man das ist, Indigen, wenn man das sein möchte. Man kann ja auch sein, dass jemand das nicht sein mag. Und deswegen gibt es ein sogenanntes Bekenntnis. Und das schickt man halt dann an die dementsprechenden Stellen. Menschenrechtlich ist das Ganze überstaatlich, also überpositives Recht. Und diese überpositiven Rechte, die können nicht vollkommen eingeschränkt werden. Die einzige Ausnahme, die sich hier gelassen haben, das sind diese sogenannten Kapitalverbrechen. Und allein schon der Begriff Kapitalverbrechen, der zeigt ja auch schon, wo die ganze Chose hinläuft, weil wenn ich jemanden ermorde, Und das wird als Kapitalverbrechen dann behandelt. Was ist denn Kapital? Beim Kapital geht es immer nur um Geld in unserem Verständnis. Und was ist denn da für ein Geldschaden eigentlich entstanden, frage ich mal so in die Runde. Also die Ausnahme, dass nur, also die Annahme, dass nur Indianer oder irgendwelche Buschbewohner indigen sind, ist falsch und wurde bewusst in die Welt gesetzt, damit eben die Leute nicht erkennen, dass sie von Geburt an eigentlich indigen sind. Und auch Wahlen dienen dazu, diese Rechte zu unterschlagen, weil man eben durch dieses konkludente Handeln einwilligt, dass sich eben Parlamente darüber setzen und über die Menschen bestimmen dürfen. Und sie, man gibt letztendlich dadurch die Deutungshoheit und die Meinungshoheit ab. Und dieses Tun, was man also überhaupt mit diesen Wahlen macht, das wird allgemein unterschätzt, also dieser Vorgang, dieses konkludente Handeln. Weil sie ja immer die Unterschrift wollen und es muss freiwillig geschehen. Und wenn du das tust, dann willigst du dem Ganzen ein. Ja.
Also hier ist wohl ein gut zu erwähnen, auch für mich immer gerne vom Bewusstsein aus gesehen, einfach alles im Leben grundsätzlich mal als Angebot zu sehen und dann einfach neutral die Dinge zu betrachten. Und weil halt doch natürlich vielen, viele Dinge eindoktriniert sind und oft dann Menschen sogar so weit Angst haben, dass sie dann im voreiligen Gehorsam sogar Dinge tun, die sie rechtlich gar nicht machen müssten oder sich leicht tricksen lassen. Also, ich würde mal sagen, alles als Angebot zu betrachten, ist schon mal ganz gut. Und vielleicht natürlich nur, wenn du magst und wenn es dazu passt, wenn du ein paar Worte sagen magst, zu Wahlen und Demokratie in der aktuellen Form.
Ja, also Wahlen. Ich selber bin absolut unpolitisch, weil ich kann selber denken und auf Parteiideologien verzichten. Das ist ja mal grundsätzlich. Und es kann natürlich sein, dass es meine Meinung oder meine Einstellung der einen oder der anderen Seite nicht passt, aber das ist mir eigentlich egal, weil ich eben selber denke. Und das lege ich auch den ganzen Menschen ans Herz, dass sie anfangen, ihr eigenes Hirnstüberl auszukehren und wieder zu verwenden, dass das, was sie tun, alles einen Hintergrund hat. Und das, wie du vorhin schon gesagt hast, das kann das Ganze als Angebot sehen. Aber Angebot ist es ja nur so lange, wie sie dir sagen, okay, du hast jetzt da die freie Wahl, machst es oder machst es nicht. Wenn jetzt da hier diesbezüglich dann schon wieder eine Nötigung dazu kommt, dass wenn du das nicht machst, dann kann dir das und das passieren, da wird ja schon wieder mit der Angst gearbeitet. Und das machen sie ja sowieso gern, dass mit der Angst gearbeitet wird bei den Menschen, damit sie sich einfach irgendwie steuern lassen. Ansonsten wäre es ja schwierig. Und so wird es halt einfach etwas leichter. Also von Parteien selber halte ich überhaupt nichts, weil das ist eine Systemgeschichte. Und letztendlich krankt sie am System. Und ob ich jetzt da das geringere Übel wähle, dann wähle ich trotzdem das Übel. Oder ich wähle irgendeine andere Partei, eine ganz andere, dann ist es dennoch eine Systempartei, weil das System einfach so aufgebaut ist. Also hier in Deutsch ist es ja so, dass eh seit 1956 aufgrund des Wahlgesetzes die Wahlen eigentlich ungültig sind und trotzdem wird einfach weitergemacht. Und jeder, der das eigentlich tut, wenn man es genau nimmt, begeht eine konkludente Handlung und macht sich auch strafbar, weil er hier dieses ganze Thema weiterführt. Aber das würde jetzt zu tief in das Thema dieser ganzen Wahlgeschichte führen. Jedenfalls denke ich doch, dass sich jeder selber mal diesbezüglich Gedanken machen sollte, warum das denn trotzdem weitergeführt wird. Es wird nur aus dem einen Grund weitergeführt, weil sie die Legitimation brauchen, um irgendwas über die Menschen zu bestimmen. Das ist der einzige Grund.
Also das Einzige, was ich in dieser Stelle dazu gerne sagen würde, es ist schon interessant, allein von der Wortwahl her, wenn man Wahlen geht, gibt man seine Stimme ab in die Urne. Dazu kann sich dann jeder selber etwas weiterdenken. Ich würde ansonsten nur sagen, es ist ganz klar, wenn man jetzt sagt, im idealen Verständnis ist ein demokratischer Prozess, eine Diskussion, ein Gespräch, eine Einigung der Bevölkerung auf unterschiedlichsten Ebenen ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Jeder darf sich nur eben die Frage stellen, inwiefern möchte ich auch bei diesem Prozess die Verantwortung an andere abgeben, auf Jahre ja, so wie das strukturiert ist, ohne dass ich da wirklich dann mehr Einfluss habe darauf. Oder gibt es da nicht auch andere Wege, wie ich politisch, gesellschaftlich ganz positiv partizipieren kann?
Ja, die Frage stellen sich ja viele. Die meisten sind ja auf dem Niveau, dass sie sagen, ja, du kannst ja eh nichts machen. Ich sage, wir alle, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und wenn wir nicht versuchen, da irgendwas zu ändern, das macht sonst keiner. Diese Menschen, die hier die sogenannten Machthaber sind, die sitzen an den Trögen und schöpfen ab, was geht. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann lässt man die ganze Chose einfach gegen die Wand fahren und fängt neu von vorne an. Und das wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass es so gelaufen ist. Okay, jetzt gibt es aber einen Unterschied bei den Indigenen. Es gibt sogenannte tribale Menschen. Was ist jetzt tribal? Das ist schon wieder ein neuer Begriff. Also es gibt tribal und nativ Indigene. Das sind die autochthonen Indigenen. Zum Beispiel die Sorben. Ich weiß nicht, ob das den meisten hier ein Begriff ist. Ich könnte mir schon vorstellen. Die Sorben sind ein Volk, welches sich über das sächsische Sorbengesetz, was es hier in der BRD gibt, da haben die sich unterworfen. Und vermutlich wegen eingeräumter Sonderrechte, dass sie hier halt gefragt werden müssen über bestimmte Dinge. Und letztendlich hat sie das aber nicht mehr also von dem Indigenen weggebracht und in das Tribale rein. Und in diesem tribalen Recht, da arbeiten meistens auch die Staaten. Ja, das denke ich mal, ist den wenigsten bewusst. Jetzt zusätzlich hier in Deutsch ist es ja so, dass es gibt ja die sogenannte ILO 169 und da geht es um die Rechte der indigenen Völker. Und seit 1989 weigert sich die BRD, diese Resolution zu ratifizieren, weil es in Deutschland angeblich keine indigenen Menschen gibt, also die Ureinwohner. Jetzt frage ich einfach mal, wie hat sich denn dann dieses Ding überhaupt gegründet, wenn es da keine Ureinwohner gibt? Wie soll denn das gegangen sein? Weil letztendlich sind es ja die sagen, okay, wir machen jetzt einen Staat. Den wiederum machen eigentlich nur die sogenannten Großkopferten, weil sie sich irgendwelche Gewinne erhoffen. Also demnach, dass er in Deutschland keine nativen Einheimischen gibt, ist es ja im Umkehrschluss genauso, dass Indigene überhaupt nicht zu Deutschland gehören können und somit auch keinem Staat angehören, also keine Staatsangehörigkeit Deutsch. Das muss man sich ja auch mal im Umkehrschluss, das ist ja immer das, wenn Sie irgendwas behaupten, dann gibt es natürlich daraus immer die logische Konsequenz daraus. Und das ist eben das, dass es hier keine Indigenen geben kann, die die Staatsangehörigkeit Deutsch haben. Aber wie ich ja vorhin erwähnt habe, kann sich ja ein Volk durch Ethnogenese bilden. Und das ist auch, steht auch so in den UN-Resolutionen drin, dass es diese Ethnogenese gibt und dass diese Volksbildung mit eigener Identität jederzeit möglich ist. Und denk mal, dass das auch für viele neu ist, dass es überhaupt diesen Weg gibt.
Also ich glaube, hier ein grundlegendes Verständnis vom Völkerrecht zu haben, das auf jeden Fall also sehr, ich finde ich auch sehr interessant ist und hier mal zu verstehen, genau diese Prozesse, die du beschrieben hast, auch wenn das immer noch ein rechtliches Konstrukt ist, sind auf jeden Fall sehr interessant, das einfach besser zu verstehen, um hier auch zu sehen dann oder sich auch die Frage zu stellen, worauf kommt es dann noch an? Also für mich dann die erste Frage wäre gut. Wahrscheinlich um die Anerkennung, also welche Staaten, welche bestehenden Strukturen erkennen das an, dass dieser Prozess wirklich gültig ist? Oder dann auf der Bewusstseinsebene wirklich die Frage, erkenne ich selber wirklich an oder verstehe ich das wirklich gut genug und kann es auch richtig durchführen, was auch immer das dann bedeutet, dass es dann die Anerkennung bekommt?
Ja, gerade bezüglich der Anerkennung ist es so, dass überhaupt kein Staat in Abrede stellen kann, dass es dieses Volk nicht gibt. Wenn das Volk sagt, es ist, dann ist es. Und kein Gericht, nicht irgendjemand kann sagen, nein, das ist nicht. Weil wenn das Volk sagt, es ist, dann ist es. Und das ist auch mal eigentlich ein bisschen ein Verständnis, wo man erkennen darf, dass wenn ich sage, es ist so, dann ist es so. Weil wenn jetzt Beispiel zu mir da sagen würde, nee, du bist nicht indigen, dann sage ich, willst du mich beleidigen, diskreditieren und so weiter. Klar bin ich indigen. Wer gibt denn dir das Recht, das zu beurteilen? Du kannst es gar nicht beurteilen, weil du über das Wissen gar nicht verfügst. Und genauso ist es tatsächlich auch im Recht, ja, wird so gehandelt, dass eben kein Staat darüber entscheiden kann, ob es dieses Volk gibt oder nicht gibt. Das ist sicher, versuchen Sie hier da nicht unbedingt Juhu zu schreien und klasse euch, wir haben ein neues Volk hier bei uns. Das ist aber klar, wenn man weiß, warum überhaupt Staaten gegründet worden sind.
Magst du dazu vielleicht etwas sagen, warum Staaten gegründet worden sind?
Ja, Staaten haben ja eigentlich, grundsätzlich ist es ja so, dass die Indigenen selber früher das überhaupt gar nicht brauchen und gebraucht haben. Die haben in ihren Stämmen gelebt, in ihren kleinen Gemeinschaften. Und da gab es vielleicht des Öfteren mal einen Stammesrat, wo sie sich mit anderen ausgetauscht haben. Aber grundsätzlich wollten die keine großen Strukturen, weil die sind ja auch unüberschaubar und untransparent. Und diese Staaten haben sich dann natürlich meistens aufgrund von irgendwelchen Einflüssen von außen, von Angst beispielsweise, da ging es dann um Schutz vor bestimmten Dingen, da hat dann jemand Schutz versprochen und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Staat und dafür schützen wir euch und dafür regeln wir das und das und das. Es ging ja immer letztendlich mit dem Abtreten von Rechten einher. Und es war halt immer eine Geschichte, wie weit wollten die gehen? Oder besser gesagt, wie viel Angst hatten sie, dass sie dazu bewogen wurden, mehr oder weniger Rechte abzugeben? Also, wenn man das für sich einfach mal so klar nimmt, man fragt sich ja eh, wie diese Staaten überhaupt entstanden sind. Viele Staaten sind ja nur durch Kriege entstanden oder durch Gewalt gegen beispielsweise eben diese Völker. Und ich habe es vorhin erwähnt, den bürgerlichen Tod, das waren die Vogelfreien, die natürlich ihre eigene Meinung hatten und auf ihre Freiheitsrechte gepocht haben. Und das war natürlich bestimmten Individuen ein Dorn im Auge und deswegen mussten die weg. Und Staaten sind mal grundsätzlich, ja, ich bin jetzt da eher neutral gegenüber, weil es kommt ja immer auf das Volk an. Wenn das Volk sagt, okay, wir gründen jetzt einen Staat, der das und das für uns regelt, dann ist es so. Dann steht es keinem zu, dieses Volk diesbezüglich zu verurteilen, sondern die haben das für sich so entschieden. Es ist halt nur die Frage, inwieweit hatten die Entscheidungsfreiheit?
Also es ist ein ganz spannender Themenkomplex, den du da ansprichst. Was mir dazu einfällt, weil du auch gesagt hast, wie diese Völker strukturiert sind, dass es doch so scheint, dass es in einer Vergangenheit, wie weit auch immer zurückliegend, doch noch viele Gebiete gab oder eben viele Völker, die eine, ich würde sagen, wirklich föderale, stammesartige Struktur hatten. Potenziell, also wie weit bürokratisch entwickelt, kann ich heute nicht einschätzen. Aber dass hier ganz klar dann eben Staaten diese Rolle übernommen haben, die dann doch im Schnitt mehr und mehr zentralistisch sind, beginnend mit sozusagen militärischem Schutz eben, wie du angesprochen hast, Angst etc. Und dann eben mit dem natürlich ewigen Versprechen von Rettung vor dieser Angst. Ja, würde ich sagen, ein Versprechen, das selten eingelöst werden kann.
Genau, und das geht's. Also es wird ja immer irgendwas versprochen. Also wie es heißt, man hat keinen Anspruch, dass die Versprechen, die vor der Wahl gegeben worden sind, nach der Wahl eingehalten werden. Und genauso wird es eigentlich schon immer gewesen sein, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist eigentlich die logische Konsequenz daraus. Man hat ja schon immer versucht, also gab ja auch diese, wo sich der König und der Pfaffe treffen und sagt, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Einfach nur, damit sie gefügig bleiben. Und ich möchte aber jetzt ganz gern noch ein bisschen auf diese ganzen Rechte, die Indigenen ja, also sprich alle, die irgendwo einem Volk abstammen haben, was das eigentlich ist. Das ist ja in vielen Abhandlungen und US-Resolutionen ist es behandelt. Das ist nicht einfach so, dass das eine krude Idee von mir ist, sondern das gibt es eben tatsächlich. Und interessanterweise müssen sich ja auch dran halten. Natürlich versuchen sie das auszusetzen in irgendeiner Art und Weise. Aber dennoch gibt es einen Rechtsanspruch drauf. Also ich nenne es einfach mal hier. Das ist der Heinze, hieß der, also mit TZ geschrieben, zu ILO 169 aus dem, also von dem Max-Planck-Institut. Die sind generell zuständig für diese ganzen völkerrechtlichen Dinge, das Max-Planck-Institut. Also das werdet ihr nachher nochmal hören. Und der Untertitel zu dem Ganzen, das war Berichte und Urkunden, Völkerrecht und Indigenous Peoples von 1990. Da steht das einmal drin und dann gibt es einen dicken Wälzer von der Katja Göcke, heißt die. Das heißt Indigene Landrechte im internationalen Vergleich. Auch vom Max-Planck-Institut. Wie gesagt, die sind für diese völkerrechtlichen Geschichte zuständig. Und das ist ja sehr, sehr interessant. Also dieses ist echt ein dicker Wälzer. Ich denke so ungefähr ja an die 400 Seiten hat das Teil. Und da haben die, oder da hat die gute Frau das ziemlich aufgebröselt, das Ganze, wie das im internationalen Vergleich aussieht. Machen wir weiter. Da gab es die vom EU-Rat am 15. Mai 2017, das Dokument 88/14/17. Und diese bestätigt die Geltung dieser UNDRIP, die ich vorhin erwähnt habe, von 2007 für die EU. Also es gilt für die EU, auch wenn die EU nur ein Verein ist, hat sie für sich trotzdem in diesem Dokument 88/14/17 bekannt gegeben, dass die UNDRIP für diese EU gilt. Und ja, wissen ja die wenigsten, ne? Jetzt haben sie natürlich auf diese UNDRIP drauf eine sogenannte General Assembly gemacht. Das ist diese, ich habe es vorhin schon erwähnt, 100, die A72-186. Und damals haben sie eben erkannt, da wurde auch erklärt, dass eben Staaten behaupten, keine indigenen Völker zu haben. Dass die Oberhäupter der indigenen Völker kriminalisiert werden, um ihnen eben ihre Rechte zu verweigern. Dort ist auch klargestellt, dass Indigene nicht vollstreckt werden dürfen. Das wissen ja auch die wenigsten. Also indigene Menschen dürfen nicht vollstreckt werden. Ja, klar, also die Königin gehört ja eh eigentlich alles. Was soll man da vollstrecken? Wenn man die UNDRIP, die ich eben genannt habe, durchliest, dann erkennt man wirklich, was man über welche Dinge man überhaupt betrogen würde. Ich lege das wirklich jedem mal ans Herz, sich diese UNDRIP durzulesen. Das sind 8 Seiten, eine PDF-Datei, das ist nicht unbedingt viel, die hat irgendwas um die, ich glaube, 40 Artikel oder so, das ist jetzt nicht ein Riesenwerk, aber da steht alles drin. Ich habe sie hier, ich werde nachher noch ein paar Auszüge daraus vorlesen, welche Rechte das alles beinhaltet. Also da können Sie dich mit diesen ganzen Codex Alimentarius-Geschichten, mit dieser Impfsache, wo da jetzt gerade so hochkocht, da können Sie dich eigentlich alle, wenn du sagst, du bist indigen, da können Sie dich mal am Abend besuchen. Noch was. Es gibt auch noch den Beutelsbacher Konsens. Also ist ein Test schon wieder. Ne? Das wissen ja die wenigsten, dass es sowas überhaupt gab. Also in Deutsch gab es das. Da haben sich also diese Länderchefs zusammengesetzt und haben dann eben diesen Beutelsbacher Konsens gemacht. Und der Beutelsbacher Konsens, der verbietet die Indoktrination. Also genau das, was gerade getan wird. Wir werden ja eigentlich bereits als Kinder indoktriniert, indem wir eben von diesem Wissen ferngehalten werden. Und das haben die damals schon 1980 gemacht. Also man sieht schon, sie machen zwar schöne Sachen, aber sie halten sich nicht unbedingt dran oder wollen sich nicht dran halten müssen. Dennoch ist es so, dass sie es für sich beschlossen haben und da gibt es dann auch Bundesgesetzblätter und so weiter, wo das dann drin steht. Dann gibt es noch den sogenannten Global Compact Indigenous Peoples' Rights and the Role of Free, Prior and Informed Consent. Kurz genannt FPIC. Und die haben sie 2014 gemacht. Und die wiederum besagt, dass Staaten keine Entscheidungen treffen dürfen, die Angelegenheiten indigener Völker tangieren, ohne deren Einverständnis einzuholen. Das ist also schon harter Tobak, wenn man mal weiß, was da eigentlich für Rechte hinterstehen.
Und vor allem, wenn man in Erwägung zieht, dass man selber zu dieser Gruppe gehört, weil man alleine deswegen, weil man, ich sage jetzt mal, erdgeboren ist.
Ja, man muss es für sich erkennen und annehmen. Und dann ist es natürlich auch so, dass man hier nicht irgendwie eine Schummelparty fahren kann und sagen, also ich mache jetzt hier ein Stück und da ein Stück. Ein Vorteil, den man hat als indigener Mensch, und sie fragen einen beispielsweise bei der Auswahl, Ausweis, Ausstellung, ob man noch eine andere Staatsangehörigkeit hat, dann kann man da getrost Nein sagen, man gehört ja nur einem anderen Volk an, aber keinem anderen Staat. Man muss ja nicht mal lügen. Dann gibt es da noch das UN-E-CN.4, Sub 2, 2004, 2018. Da geht es um Verhinderung von Diskriminierung und Schutz indigener Menschen. Das haben sie also auch schon gemacht. Es ist allerdings erst vom letzten Jahr. Also, sie sind nicht unbedingt die Schnellsten, wenn sie hier da sowas verabschieden. Ich habe gesagt, für die UNTRIP haben sie über 20 Jahre gebraucht, bis sie die auf den Weg gebracht haben. Allerdings nur, weil eben den Menschen, die da hier zu bestimmen haben, genau wussten, was daraus resultieren kann. Und dieses Wissen ist nicht unbedingt gewollt, dass das jeder weiß und sich dessen bemächtigt. Der Rechtsweg beispielsweise, der läuft über die Wirtschaftsministerien oder über das Auswärtige Amt und natürlich oder die Außenministerien und natürlich auch über die UNO. Aber wir wissen ja alle, was die UNO ist. Ist auch ein interessanter Verein. Diesbezüglich gibt es noch viel, viel mehr. Und ich habe jetzt da nur einfach mal einen kleinen Auszug von diesen ja, Resolutionen und Kontrakten, die sie ja machen, hier ein bisschen aufgefügt. Das soll lediglich zeigen, dass dieses Thema international sehr, sehr ernst genommen wird.
Ja, auf jeden Fall auch interessant, dass auch auf diesen Ebenen, wie du hier schon beschrieben hast, wirklich eben offizielle Dokumente herausgegeben werden und offensichtlich auch sogenannte Policymaker sich hier ernsthaft wohl potenziell wirklich mit positivem Interesse und Wohlwollen mit diesem Thema beschäftigen.
Ja, natürlich hoffen sie immer oder sagen, wir haben ja vorhin gesagt, dass dass es da den Schutz gibt für die Diskriminierung indigener Menschen, also vor der Diskriminierung von indigenen Menschen und den Schutz überhaupt. Und sie sind nicht die Schnellsten. Natürlich werden diese, ja, dass sie angeblich Menschenrechte nicht durchsetzen, das wird natürlich immer bei den anderen gesucht und auf dem eigenen Tisch wird eigentlich, ja, da kommt meistens ein Tuch drüber, damit man die Unordnung nicht sieht, die selber auf dem Tisch herrscht. Also am besten immer mal vor der eigenen Haustüre kehren, das machen sie natürlich nicht, sondern es wird immer verwendet, um andere irgendwie bloßzustellen oder schlechter zu machen. Interessant diesbezüglich ist ja, dass hier die Russische Föderation mittlerweile, war vielleicht nicht immer so früher, aber mittlerweile ist die wirklich sehr, sehr führend in der Einhaltung dieser ganzen Menschenrechte, die uns ja eigentlich zustehen.
Ja, auf jeden Fall interessant unter diesem Aspekt die politische Landschaft und die Bewegungen auch zu sehen.
Ich würde sagen, wir machen mal schnell eine Musikpause. Ich muss nämlich auch mal kurz wohin austreten und da würde ich gern den ersten Titel ankündigen.
Bitte sehr.
Und das ist die Angela Werner heißt die und der Titel heißt No More Such a Pain. Und das ist also ein Titel aus den 80er Jahren. Ich finde, er trifft das eigentlich ganz genau, weil es wird ja momentan sehr, sehr viel Angst verbreitet. Und diesbezüglich finde ich das einfach passend.
Weg zum riesen See. Da stieg ein Typ ein, der war weiß wie Schnee. Mit Furcht verzerrte Stirn, in den Taschen abgebrannt, hielt er ängstlich seine Fusel in der Hand und meinte: No more.
Ich höre den Feenstaub fliegen. Willkommen zurück bei OKTALK zum Thema Eure Rechte und die Rechte indigener Völker mit Armin Richter. Lieber Armin, das Wort ist bei dir.
Wunderbar. Okay, also wie gesagt, ich fand den Titel sehr, sehr passend bezüglich der ganzen Angst, die hier gerade verbreitet wird mit Krieg und Klimagredel und so weiter. Und wie gesagt, die Leute, die werden oder die Menschen werden durch Angst im Gefängnis gehalten, damit sie ja nicht selbstständig und eigenständig werden. Das ist das größte Problem, das sie haben. Und wenn wir das für uns erkennen, dann sieht die Welt innerhalb kürzester Zeit schöner für uns aus. Jetzt möchte ich weitermachen zu dieser ganzen Untrip-Geschichte, die ja wirklich sehr, sehr wichtig ist. Wie gesagt, es wurde verhindert, das zu machen. 143 Länder, interessanterweise, haben die sofort angenommen und lediglich 4 haben das abgelehnt. Und diese 4, das waren USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Man kann sich denken, warum die das erstmal abgelehnt haben, weil natürlich bekannt ist, dass eben gerade in USA, Kanada, Australien, Neuseeland eben Eingeborene sind und diese Eingeborenen dann eigentlich diesen Eingeborenen dann eigentlich alles gehören würde. Und eben wenn die sich darauf besinnen, dann sind die ein Völkerrechtssubjekt und können eben nicht mehr wegdiskutiert werden. Die USA, die haben dann hinterher, nachdem sie, mittlerweile sind sie beigetreten, Deutschland interessanterweise hat diese UNDRIP sogar mit eingebracht. Und vermutlich, weil sie dachten, es gibt hier keine Indigenen. Da haben sie sich aber getäuscht. Es gibt uns also doch. Allerdings ist es so, dass diese Rechte bekommt man nicht hinterhergetragen. Die muss man für sich beanspruchen. Da sagt keiner, klasse, du bist jetzt indigen, hier hast du deine Rechte, was machst du damit, machst du das, jenes und so weiter. Diese UNDRIP, die hat Rechtskraft, das steht auch drin. Das ist sogenanntes Self-Executing Right, also selbstverwirklichend heißt das. Da braucht es nichts weiteres, sondern die steht. Und da kommt auch keiner drum rum. Das ist dann der sogenannte Rechtsanwendungsbefehl, der in dieser UN-Resolution vorhanden ist. In Verbindung mit diesem Rechtsanwendungsbefehl geht natürlich der menschenrechtliche Pflichtentrias. Was ist denn das schon wieder? Also der menschenrechtliche Pflichtentrias, der bindet diese sogenannten Behörden oder Behördenleiter, natürlich eigentlich auch alle, die da tätig sind, daran, dass sie eben diese ganzen Pflichten und Rechte, die da drin stehen, denjenigen, die sich eben als so bezeichnen, gewähren. Und das ist der menschenrechtliche Pflichtentrias, da kommen sie nicht drum rum. Sie müssen das einhalten. Viele wissen es natürlich nicht, also der kleine Polizist an der Straße, der ist erstmal überfordert, wenn der hier mit den ganzen Dingen aufwartet. Aber das hilft ja nichts. Ich meine, letztendlich ist es so, wir haben alle lernen müssen. Und das dürfen die eben auch lernen. Es ist allerdings wichtig, dass man einem indigenen Volk angehört. Ein einzelner Indigener, der hat bezüglich dieser Rechte überhaupt keine Chance. Es dauert Jahre, bis sich ein indigenes Volk, bis das beispielsweise akzeptiert wird. Also die Anerkennung, die können sie ja nicht streitig machen, weil das Volk, wie vorhin schon erwähnt, ist, wenn es beschließt, dass es ist. Und das kann einfach keiner entscheiden. Und man merkt das auch beispielsweise bei Gerichtsinstanzen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die vergeben natürlich Aktenzeichen. Und da gibt es mittlerweile dank dem Internet gute Seiten, wo man eben sieht, welche Aktenzeichen wo vergeben werden und für was. Und da kommt man also dann auch dahinter, dass zum Beispiel das Ganze im Zivilrecht überhaupt gar nicht behandelt werden kann. Menschenrechte, menschenrechtliche Pflichtentrias, UN-Resolutionen und so weiter. Da sind sie überfordert. Sie können es auch nicht, weil wir sind im Zivilrecht. Da geht es nur um zivilrechtliche und vertragliche Geschichten. Also unter einzelnen Leuten. Wir reden ja hier vom Völkerrecht. Das sind wir ein ganz anderer Rechtskreis ist es. Was sie natürlich können, sie können es nicht verbieten. Allerdings können die sich natürlich viel Zeit lassen. Und während dieser Zeit versuchen sie, das Ganze verächtlich zu machen, lächerlich zu machen, blöd in die Medien zu bringen, zu kriminalisieren, um einfach beispielsweise die Leute zum Aufgeben zu bewegen, dass sie sagen, wir kommen eh nicht weiter. So wird hier agiert. Und das ist also kein Einzelfall, sondern das wird generell leider weltweit so gehandhabt. Interessanterweise, was man wissen muss, ist, dass die USA, natürlich steht es nirgends großartig in den Medien, mittlerweile ihren Indigenen, also sprich diesen sogenannten Indianern, den einzelnen Stämmen, die halt damals, die immer noch da sind, eben einiges an Entschädigungszahlungen leisten mussten oder mehr oder weniger fast schon freiwillig geleistet haben, weil sie sich eben zu dieser UN-Resolution, ja, weil sie die ratifiziert haben. Noch was Wichtiges im Bereich, also in dem Buch von der Katja Göcke, da steht, die hat sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, dass das Heidnische frei, also dass die Heidnischen frei und Landbesitzer sind. Und die Christen beispielsweise, das wären die Sünder, denen eben nichts gehört. Und das Ganze resultiert aus diesem Naturrecht. Wir wissen ja, weswegen die Kirche christianisiert hat. Also anscheinend ist das auch anderen bekannt, dass hier natürlich andere, ja, Absichten im Hintergrund waren. Über das ursprünglich Heidnische wird bis heute bewusst falsch informiert. Also das heißt eigentlich indoktriniert, damit ja keiner auf die Idee kommt, seine Indigenität zu erkennen. Was ich jetzt noch machen möchte, ist bezüglich der indigenen Rechte, wo die nur mal eine Lupe holen, weil das ziemlich klein geschrieben ist, euch da ein bisschen was vorlesen, was für Rechte eigentlich vorhanden sind. Also da gibt es einmal den Artikel 3 von dieser UNDRIP. Da steht also, indigene Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechtes entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Ja, das ist schon mal zum einen. Dann der Artikel 8, das ist ein ganz guter, der gefällt mir sehr gut. Da gibt es also, indigene Völker und Menschen haben das Recht, keiner Zwangsassimilation oder Zerstörung ihrer Kultur ausgesetzt zu werden. Die Staaten richten wirksame Mechanismen zur Verhütung und Wiedergutmachung der folgenden Handlungen ein. A. Jede Handlung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass indigene Völker und Menschen ihre Integrität als eigenständige Völker oder ihre kulturellen Werte oder ihrer ethnischen Identität beraubt werden. B. Jede Handlung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass ihnen der Besitz ihres Landes, ihre Gebiete oder ihre Ressourcen entzogen wird. Dann C. Jede Form der zwangsweisen Überführung der Bevölkerung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass ihre Rechte verletzt oder untergraben werden. Dann D. Jede Form der Zwangsassimilation oder Zwangsintegration und E, jede Form der Propaganda, die darauf abzielt, rassistische oder ethnische Diskriminierung, die sich gegen sie richtet, zu fördern oder dazu aufstachelt. Ah, dann der Artikel 10, der ist auch wieder schön. Indigene Völker dürfen nicht zwangsweise aus ihrem Land oder ihren Gebieten umgesiedelt werden. Eine Umsiedlung darf nur mit freiwilliger und Kenntnis der Sachlage, erteilter vorheriger Zustimmung der betroffenen indigenen Völker und nach Vereinbarung einer gerechten und fairen Entschädigung stattfinden, wobei nach Möglichkeit eine Option auf Rückkehr bestehen muss. Da momentan haben diese ganzen Kameraden, die diesen Migrationspakt da unterschrieben haben, eigentlich ein Problem, weil sie sich natürlich selber einen Schuss ins Knie verpasst haben, weil sie gegen diese Resolution ja zumindest bis zum gewissen Teil schon handeln. Dann haben wir den Artikel 13. Indigene Völker haben das Recht, ihre Geschichte, ihre Sprache, ihre mündlichen Überlieferungen, ihre Denkweisen, ihre Schriftsysteme und ihre Literatur wiederzubeleben, zu nutzen, zu entwickeln und an künftige Generationen weiterzugeben, sowie ihren Gemeinschaften, Orten und Personen eigene Namen zu geben und diese zu behalten. Zweitens davon, die Staaten ergreifen wirksame Maßnahmen, um den Schutz dieses Rechts zu gewährleisten und sicherzustellen, dass indigene Völker politische Rechts- und Verwaltungsverfahren verstehen und dabei verstanden werden, nötigenfalls durch die Bereitstellung von Dolmetscherdiensten oder sonstige geeignete Mittel. Dann haben wir hier noch den Artikel 16. Die Staaten ergreifen wirksame Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die staatlichen Medien die indigene kulturelle Vielfalt gebührend widerspiegeln. Die Staaten sollen die privaten Medien unbeschadet der uneingeschränkten Gewährleistung des Rechts der freien Meinungsäußerung ermutigen, die indigene Kulturvielfalt angemessen widerzuspiegeln. Na, das machen sie ja wohl nicht so ganz, diese ganzen Medien. Dann indigene Völker haben das Recht, das ist der Artikel 18, an Entscheidungsprozessen in Angelegenheiten, die ihre Rechte berühren können, durch von ihnen selbst gemäß ihren eigenen Verfahren gewählte Vertreter mitzuwirken und ihre eigenen indigenen Entscheidungssituationen zu bewahren und weiterzuentwickeln. Dann der Artikel 20. Indigene Völker haben das Recht, ihre politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme oder Institutionen zu bewahren und weiterzuentwickeln, ihre eigenen Existenz- und Entwicklungsmittel in Sicherheit zu genießen und ungehindert allen ihren traditionellen und sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachzugehen. Indigene Völker, die ihre Existenz und Entwicklungsmittel beraubt wurden, haben Anspruch auf gerechte und angemessene Wiedergutmachung. Das ist also schon interessant, wenn man sich mal hier das Ganze zu Gemüte führt, was da eigentlich für Rechte beinhaltet sind. Ich lese nicht alle Artikel vor, nur die, wo halt wirklich herausstechen. Artikel 23. Indigene Völker haben das Recht, Prioritäten und Strategien zur Ausübung ihres Rechts auf Entwicklung zu bestimmen und zu entwickeln. Sie haben insbesondere das Recht, aktiv an der Ausarbeitung und Festlegung von Gesundheits-, Wohnungs- und sonstigen Wirtschafts- und Sozialprogrammen, die sie betreffen, mitzuwirken und solche Programme so weit wie möglich über ihre eigenen Institutionen zu verwalten.
Ja. Also mir fällt dazu nur ein, das klingt ja alles erstaunlich sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem her, ja, wunderbar. Meine Frage wäre jetzt konkret, würdest du sagen, es gibt aktuell ein Vorbild, wo das schon gelebt werden kann? Weil so wie ich das verstehe, gibt es ja auch Staaten, wo es dann Teilbereiche gibt mit unterschiedlichen Graden von Autonomie und Subsidiarität. Würdest du sagen, gibt es da ein Beispiel, das schon in diese Richtung geht, wo das umgesetzt wird einfach von einem Volk? Lieber Armin?
Bitte?
Würdest du sagen, es gibt ein Beispiel dafür, wo das schon umgesetzt wird heute oder wo es ein Volk gibt, das schon diese Rechte beansprucht oder durchsetzen kann?
Also die nativen Indianer in den USA auf jeden Fall. Bei denen wird das schon praktiziert. Natürlich leben die noch hier in Reservaten. Bei den Kanadiern wird es auch so gemacht. Die Maori, soviel ich weiß, auf Neuseeland, die haben auch besondere Rechte zugesprochen bekommen, eben aufgrund dieser UNTRIP. Also es zieht schon Kreise. Allerdings geht's für meinen Geschmack eigentlich zu langsam. Die Völker, die ich jetzt genannt habe, die sind natürlich seit langem bekannt, gibt's ja auch schon Dokumentationen drüber. Wir jetzt beispielsweise, die durch Ethnogenese entstanden sind, haben dann ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten. Allerdings tut sich schon was. Also man kann einige Dinge in andere Wege leiten. So richtig gemacht, größtenteils gemacht, wird es eigentlich in diesen Nationen oder Völkern, die ich vorher genannt habe. Auch die Aborigines in Australien, die werden mittlerweile ja auch anders behandelt. Die wurden ja vorher, würden sie mehr oder weniger wie die letzten Gestalten irgendwie behandelt von den Besatzern, von den Australiern, wo wir ja wissen, dass die eigentlich aus dem Angelsächsischen kommen. Mittlerweile hat sich da was verändert aufgrund dieser Resolution. Komplett durchgesetzt, dass man das als riesiges, tolles Beispiel verwenden könnte, hat sich leider noch nichts.
Gut, aber dennoch, man sieht auf jeden Fall, es gibt hier. Interessant auf jeden Fall, wenn es sozusagen im Zusammenhang mit diesen Deklarationen, die ja teilweise recht neu sind, auch Resultate schon gibt.
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und das ist ja das Schöne dran, weil natürlich können diese ursprünglichen Völker sind natürlich nicht so rechtsbewandert und setzen sich vermutlich auch nicht mit dem auseinander, was diese UN in ihren langen Gremien alles so verabschiedet. Dennoch können sie oder partizipieren sie schon davon. Nicht nur können, sondern sie tun es schon. Es wird vermutlich noch ein bisschen dauern, dass wir da ein richtiges leuchtendes Beispiel auf dieser Welt sehen.
Und die parallele Entwicklung oder Frage wäre ja dann, wie es dann dazu kommen kann, wenn vielleicht einer dazu was sagen magst, in dem Fall, wenn ich richtig verstanden habe, durch Ethnogenese, dass sich hier auch unter Anführungszeichen neue Völker bilden können, die dann natürlich auch indigen sind?
Richtig, also wir selber, wir haben schon ein Volk gebildet, das nennt sich Germaniten. Wir sind schon länger hier in diesem Thema unterwegs. Und haben also schon einschlägige Erfahrungen mit allen möglichen Gestalten gemacht. Und es ist dann doch immer wieder interessant, wie sich dann Dinge wandeln. Wir haben aber auch schon erlebt, dass Menschen, die sich einerseits als indigen betrachten und sich dann aber wieder in dieses alte Recht reinziehen lassen, aufgrund von Angst oder von Drohungen oder wegen was auch immer, dass die meistens dann schlechter gestellt sind. Also ganz oder gar nicht. Also man muss schon hier Prioritäten setzen. Natürlich ist es halt immer so, wenn ich Ausweispapiere brauche, um ins Ausland zu reisen, dann muss ich mich immer ein Stück weit auf dieses vorhandene System einlassen. Leider geht es noch nicht komplett. Also wir sind am Arbeiten. Es ist dann auch so, dass man hier dann die Ausweise beispielsweise zu den dementsprechenden Stellen schickt, damit die zumindest mal wissen, wie die aussehen. Und wenn die in irgendeiner Art ja nicht passen sollten, weil wir sind ja indigen, so genau kennen wir uns mit den Vorgängen innerhalb dieser Verwaltungen nicht aus, müssen wir uns auch nicht auskennen, weil letztendlich sind die dann dafür verantwortlich, dass das dann so funktioniert, dass es für uns passt. Allerdings geht das halt nicht immer so flüssig, wie man es gerne hätte.
Ja, es ist vollkommen verständlich, die Herausforderungen, die sich aus diesem Prozess ergeben.
Ja, ich sehe es einfach mal so. Das ist so, wie es ist hier in dieser Welt, kann es nicht weitergehen. Also wir müssen, brauchen unbedingt eine Veränderung. Und das ist zumindest mal ein Weg, den man gehen kann, wo schon gewisse Erfahrungswerte bestehen. Und man fängt einfach mal an, weil wenn man immer wartet, bis sich irgendwas tut, von oben wird keine gute Veränderung kommen. Das wird uns meistens wahrscheinlich nicht schmecken. Also machen wir es einfach selber. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und das ist halt einfach an der Zeit, eine Veränderung machen. Also ich könnte niemals sagen, okay, ich mache jetzt einfach so weiter wie bisher und tue, wie wenn nichts gewesen wäre. Ich sehe ja in der Welt, was passiert. Und ich kann das für mich nicht akzeptieren, weil ich da komplett einen anderen Weg gehen möchte. Einer, der einfach schöner ist, der die Natur schützt, der die Verbindung zu den Menschen schützt, wo einfach eine Gemeinsamkeit da ist. Das ist das Ziel, wo ich habe.
Finde ich, ist ein sehr wunderbares Ziel, eine sehr gute Idee. Ich bin von dem her total bei dir. Ich denke mir auch, es ist ganz sinnvoll, ganz grundsätzlich, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, auch mit Recht, einfach mal zu sehen, dass das hier auch alles Konstrukte sind und das ganze Recht, das wir da haben, eben menschengemacht ist sozusagen und nicht, ich sage jetzt so, Gott gegeben und einfach hier ein Gespür dafür zu bekommen, für diese Idee, von wegen, an wen wird dieser Brief jetzt geschrieben, wenn jetzt mein Nachname groß geschrieben ist, etc. Das sind auch alles Dinge, die dokumentiert sind, wo man einfach mal, glaube ich, anfangen kann zu verstehen, okay, hier wurde einem von der Geburt an vieles aufgestülpt, sage ich mal, mit einem Namen, etc., etc. Aber im Endeffekt, was sind das? Das sind Dokumente, die halt aufgrund von dem, wie es bisher gerade gemacht wird, akzeptiert werden, etc. Aber das ist auch nur, ja, wie gesagt, alles von Menschen gemacht und was man gemacht hat, kann man auch anders machen. Und vor allem, wenn man sieht, dass vielleicht ein Weg, den man bisher gegangen ist, nicht optimal lebensfreundlich ist, glaube ich, darf man auf jeden Fall kreativ sein und mutig sein, vor allem, um neue Wege zu gehen, wo man dann eben nicht mehr in der Angst ist, sondern mehr und mehr in der Selbstliebe.
Ja, setzt natürlich auch ein gewisses Maß an Wissen voraus, dass ich weiß, um was es geht, damit man dementsprechend auch argumentieren kann, wenn man mal in die Situation kommt, dass es eine Argumentation braucht. Weil wenn ich eben dann vor jemandem stehe und stammel dann irgendwas vor mich hin und kann nicht sagen, hier, ich berufe mich auf dieses und jenes und das ist das und das und das ist resultiert daraus. Dann ist es natürlich immer schlecht. Es ist letztendlich die Eigenverantwortung, auf die man zurückkommen muss. Und die hat jeder von uns. Wir sind letztendlich, ja, Schöpferwesen und es liegt an uns, was wir schöpfen. Entweder wir machen bei dem mit, was wir nicht wollen, oder wir machen einfach was anderes, was uns besser gefällt. Und das ist, denke ich mal, das sind die sinnvollere Alternative, dass ich einfach hier einen neuen Weg beschreite. Weil, ja, was soll der alte Mist?
Ich kann dein Gefühl gut nachvollziehen. Das Spannende finde ich dabei, dass dann doch sehr viele von uns sich noch entschieden haben, hier eben in eine Gesellschaft zu inkarnieren, wo gewisse Dinge halt als normal gelten, die für viele vielleicht schon als Kind sehr abstrus und absurd erschienen und überflüssig oder ja, nicht lebensfreundlich. und dann dennoch sogar sagt, gut, ich gehe durch ein Schulsystem potenziell 4, 8, 12 Jahre, wie viel auch immer, und glaub vielleicht auch an diese gewisse Angst zu einem Grad, erkennen aber dennoch irgendwann, gut, es muss auch einfach anders gehen, weil so kann es, wie du sagst, so kann es nicht sein. Und dann braucht es eben nur ein bisschen Mut und dann können sich viele interessante Wege auftun.
Ja, ich erinnere mich da an einen Vorfall von früher. Da habe ich meinen Vater damals mal gefragt, sage ich, du, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Person? Und dann hat er mir damals aus seinem Unverständnis heraus gesagt, dass das das Gleiche wäre. Und dann sage ich, warum heißt es dann unterschiedlich? Ja, das weiß er jetzt eigentlich auch nicht. Später jetzt natürlich im Verlauf meiner ganzen Recherche, meiner Entwicklung, bin ich natürlich schon dahinter gekommen, welchen Unterschied dass es da eben gibt. Und es bleibt eigentlich wirklich keinem erspart, sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wenn er verantwortungsbewusst mit sich selbst ist und auch seinen Nachkommen gegenüber. Weil das, was wir hier tun, ist ja nicht nur einfach, weil wir jetzt keinen Bock haben, irgendwie hier mit diesem Kasperle-Theater mitzutanzen, sondern es geht ja um die Nachkommen, um unsere ganzen Nachkommen. Wo sollen die denn leben? In dem bisherigen, das fährt gegen die Wand. Das jeder, der einigermaßen klar denken kann, erkennt das. Und letztendlich wollen wir doch für die Menschheit oder für unsere Nachkommen natürlich in Verbindung dann mit der Menschheit, weil alleine macht es ja auch keinen Spaß, wollen wir hier natürlich was anderes erschaffen. Und das ist halt auch die Intention. Und deswegen gibt es keinen Weg zurück. Entweder ich mach's oder ich lasse es bleiben.
Ich finde die Perspektive mit den Nachkommen natürlich super, daran denke ich auch immer gerne, oder dass Menschen sich das fragen können, sozusagen, ist das eine Welt, in der ich gerne möchte, dass ein Kind aufwächst oder das wirklich lebensfreundlich ist für ein Kind, weil das auch jedem helfen kann, sich mit dem eigenen Kind zu verbinden, mit diesem Gefühl und dann einfach zu schauen, okay, macht es mir Spaß, so wie es hier passiert, und dann kann man eben erkennen für sich selbst ja oder nein. Und wenn nein, kann man sagen, gut, ich bin kreativ genug und finde eben viele andere Wege, wie es für mich mehr Spaß macht. Das ist dann sowohl unmittelbar, sage ich mal, hat man mehr Freude am Leben, und für die Nachkommen, dann ist es potenziell auch eine entspanntere Umgebung.
Vor allem halt eine entwicklungsfreudige Umgebung, wo sich was verbessern kann oder was verbessern darf und nicht in diesen ganzen alten, verkrusteten Systemen festhängt, ohne Hoffnung, dass da irgendwie sich was verbessert, weil wieder irgendeiner oben drüber meint, nein, so geht's gerade nicht. Ich würde einen Vorschlag machen, vielleicht, wenn wir nachher eine Fragerunde anfangen. Und vielleicht vorher noch den Titel spielen, weil ich denke mal, ist das okay für dich?
Perfekt.
Wunderbar. Dann sage ich den Titel an und ich sage auch, warum ich den gewählt habe. Wenn man das jetzt alles gehört hat, was für Rechte jemand inne hat, die uns allen zustehen, wenn wir dann dementsprechend handeln, dann kommt natürlich das System, was in dem wir jetzt leben oder was halt ziemlich ja, einem oft noch übermächtig erscheint, überhaupt nicht mehr erstrebenswert vor. Und deswegen habe ich da einen Titel gewählt. Ihr werdet ihn hören, da, da, da.
Da, ich lieb dich nicht.
So, so, du denkst, es ist zu spät. Aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht. Aha. Und die Sonne wandert schnell. Aha. After all is said and done, it was right for you to run.
Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb mich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst dich nicht.
Da, da, da.
So, wir sind wieder zurück mit Armin und an dieser Stelle darf ich alle bitten, die gerne mitsprechen möchten, sich entsprechend zu positionieren oder bei uns anzurufen unter der Vorwahl für Österreich 0043 720 518 197.
Ich finde den Titel halt so schön passend, weil er dieses da, 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 da gilt nur das, was du verstehst. Das stellt einfach so dieses System dar und deswegen fand ich den einfach so treffend, den Titel.
Finde ich auch sehr passend, eine sehr, sehr interessante Verbindung auf jeden Fall zwischen Titel und Thema.
Es ist auch das Einzige, also ich habe für mich erkannt, dass ich indigen bin und das ist auch das Einzige, wo ich nicht lügen muss. Ich habe das für mich erkannt, ich weiß, dass ich indigen bin und somit fordere ich die Rechte für mich ein. Anders geht es einfach nicht, das trägt dir keiner hinterher. Du musst das einfordern.
Ja, also ganz klar hier, diese Themenbereiche nur in Wahrheit zugänglich, wenn man bereits bereit ist, eigenverantwortlich zu denken und dann auch zu handeln und auch eindeutig Dinge zu tun, die einem nicht von jedem vorgekaut oder empfohlen werden.
So ist es. Wie wäre es denn jetzt mal mit ein paar Fragen? Habt ihr denn Fragen?
Wir haben schon ein paar in der Runde. Wir werden gleich sehen, wenn jemand sprechen möchte, gibt es jetzt die Möglichkeit dazu. Okay, vielleicht ist gerade noch niemand am Mikrofon, oder? Wir haben Alexander, Burkhard, Elfi, Jenne, Michael. Wenn jemand eine Frage hat an dieser Stelle, bitte gerne.
Das ist ja schön, wenn ihr das alles so kapiert habt, um was es geht, dann könnt ihr eure Rechte ja jetzt in Zukunft in Anspruch nehmen, oder?
Ja, scheint ganz so, dass es keine Fragen gibt. Ich glaube, Jenne möchte was sagen. Bitte sehr.
Ja, doch. Also Fragen schon, aber das ist erstmal sacken lassen. Ich habe vorhin schon mal dazu geschrieben, die Zahl 300, die ist da immer sehr, sehr interessant auch zu. Wo eine, also das Neue gegründet worden ist und ja, dieser Zaubertrick immer wieder neu auferlegt worden ist auf diesen vier Mythologien, wo es aufgebaut ist. Aber ich wollte nicht vorweggreifen, ich höre auch noch gerne zu und ja.
Ja klar, die bilden ja immer irgendwie, du sprichst jetzt vielleicht hier auch das Komitee der 300 an, sie bilden ja immer irgendwelche Clubs, sage ich jetzt einfach mal, wo sie versuchen dann hier bestimmte Dinge steuern zu können. Aber das funktioniert eben nur, wenn die Menschen nicht wissen, welche Rechte sie eigentlich haben. Und du hast schon gesagt, das ist ja ein Zaubertrick, würde ich jetzt eher nicht sagen. Ich würde es eher hinterlistig nennen, kein Zaubertrick.
Ja. Ich vergleiche es halt immer nur gern mit einem Zaubertrick, weil die so die Nichtwissenden immer wieder geblendet werden konnten und so die Mythologien auch hintereinander also entstanden sind und mit Halbwahrheiten vorgesetzt worden sind und alle wieder im einen Sack waren, weil alle dann geschrien haben, ja genau so ist das und ja und haben dann ne dasselbe wieder gewählt und ja es ist aber ich finde das interessant, wie man das in Beanspruch. Ich habe das noch nicht ganz so verstanden, da habe ich noch immer so ein bisschen Gedankenpingpong. Darum wollte ich mich da noch nicht so mit reinnehmen. Ich dachte, dass jemand anders vielleicht noch Fragen auch dazu hat.
Ich habe jetzt mal eben schnell den Kontakt von VK. Wir haben da eine Gruppe eröffnet, eben indigenes Volk, germanenstämmig. Wenn jemand Interesse hat, dann kann er gerne da drauf gucken und auch über diese Gruppe dann mit uns in Kontakt treten, falls irgendwie momentan die Frage noch nicht so im Hirn ist, sondern erst später kommt. Es ist ja oftmals so, dass man das erst sacken lassen muss und die Fragen kommen dann erst später, wie es ja oft auch bei Seminaren ist und man sich denkt, Mensch, das hätte ich eigentlich noch fragen können. Also so, hier denke ich mal, ist es ein guter Weg, dass man einfach hier dann, wenn einem dann danach ist, eben seine Fragen stellen kann.
Ja, mir kommt gerade so eine Frage, also du sagtest ja, dass man also die Vergangenheit da, die also die Ahnen hat, aber mir ist da gekommen, also ist doch egal, auch wenn ich jetzt also Deutscher bin und habe also eine deutsche Mutter und habe einen ägyptischen Vater oder ne? Das also dann habe ich ja beide Indogene in mir und bin ja trotzdem noch das, was du da gesagt hattest.
Ja, es ist so, dass man sich natürlich einem Volk zugehörig fühlen kann und sagt, okay, ich fühle mich jetzt diesem Volk zugehörig. Und das Volk letztendlich sagt dann, okay, das akzeptieren wir, dass er sich uns zugehörig fühlt, ab heute ist er das ganz einfach. Mein klar sind jetzt beispielsweise, oder in deinem Beispiel, ist die Mutter indigen und autochton und der Vater ist auch indigen, aber in dem Fall ist er allochton, weil er ja aus einem anderen Gebiet kommt. Also er kommt ja nicht aus dem ursprünglich beheimateten Gebiet, sondern ist aus einem anderen Gebiet zugewandert. Und dementsprechend ist er natürlich auch indigen, halt in seinem Territorium. Allerdings, wenn er halt dann länger hier lebt, dann ist er ja nicht unbedingt indigen. Allerdings kann er sich ja einem indigenen Volk zugehörig fühlen und dann ist das Ganze auch wieder okay. Natürlich ist es so nicht okay, wie es ja momentan teilweise ist, dass hier bestimmte Menschengruppen einwandern und sich aufführen wie die Axt im Walde. Und sagen, ja, ihr seid hier alle blöd und ihr müsst mir meine Rechte einräumen. Das funktioniert natürlich nicht.
Ja. Ja, okay.
So, das ist potenziell noch ein anderes Thema oder auch eine eigene Sendung. Aber was ich auch sehr interessant finde in der Geschichtsschreibung, ungenau wie sie ist, ja auch doch Hinweise gibt auf recht massive Völkerwanderungen, was man sich so vielleicht heute gar nicht so vorstellen würde, da wir ja im Moment nicht so lange leben als Menschen. Und dann doch, mir scheint, in den letzten paar hundert Jahren sehr viele Völker sich sehr, wie soll ich sagen, sehr viel gewandert sind doch, nicht?
Ja, also nach meinen Recherchen war es doch oftmals so, dass die Umwelteinflüsse oder die Witterungen nicht mehr unbedingt so positiv waren. Gerade früher waren ja die Menschen mehr mit dem Ackerbau beschäftigt und wenn da das Zeug einfach nicht mehr gewachsen ist, aus bestimmten Gründen, dann hat das natürlich das Überleben des Stammes gefährdet und deswegen sind die halt gewandert. Das war ja noch nicht alles so vollgepfropft, wie es heutzutage ist, das waren ja noch weniger. Und somit waren natürlich auch viele Länder letztendlich noch frei und Wenn keiner da war, dann haben sie sich da halt niedergelassen und sind in dem Augenblick dann natürlich auch in der Folge indigen gewesen. Natürlich nicht von vornherein, weil sie sind dann letztendlich auch zugewandert. Aber in den Völkerwanderungen, die du da ansprichst, ich habe einen Freund, der hat auf einer Jesuitenschule, hat der seinen, sage ich jetzt mal, seine Schule abgerissen. Und der hat mir eine ganz andere Geschichte erzählt von den Völkerwanderungen und auch von den Völkern, die ja mittlerweile so gar nicht mehr bekannt sind, wer da alles wohin gewandert ist.
Ja, also sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Jene, bitte.
Ja, also wenn wir so weit zurückgehen, waren die Grenzen doch noch ganz anders und die Ländereien doch noch alle miteinander verbunden. Wenn ich jetzt so zurückgucke, wie es jetzt hier in den Bundesländern aufgeteilt ist und wie es denn früher zu den Vorfahren gewesen ist, also da war es ja, hieß ja Frankenland. Und dann war es von Südspanien bis, weiß ich gar nicht, Polen, ja alles ein Land gewesen. Und da gab es ja noch gar nicht so diese Grenzen. Also haben wir doch, egal wo wir da wegkommen, haben wir doch die indogene Vergangenheit.
Es ist richtig. Nee, gewissermaßen ist die indigene Vergangenheit, also es geht ja hier um diesen Kontinent, um diesen europäischen Kontinent. Wenn ich natürlich von einem anderen Kontinent einwandere, dann kann ich ja schlecht indigen sein, weil ich ja auf einem komplett anderem Territorium komme. Das ist schon klar. Aber hier auf diesem Kontinent, der ja unser Angestammter ist, sind wir eigentlich alle, die hier geboren sind, in einem gewissen Maße indigen.
Ja, dann erschließt sich ja meine Frage von vorhin nochmal. Also wenn ich jetzt zwei verschiedene Elternteile habe, habe ich ja auch zwei, also Identitäten dann quasi in mir. Also ne, ich bin sowohl als auch.
Ja, aber die Identität letztendlich, die bestimmst du ja selber, welche Identität du dann letztendlich für dich in Anspruch nimmst. Du könntest jetzt genauso sagen, ich fühle mich dem Ägyptischen, um auf dein Beispiel zurückzukommen, viel, viel näher und sagst, du möchtest eigentlich hierhin, weil die Menschen dort dir mehr entsprechen. Also du fühlst dich eher mehr denen zugehörig. Dann ist
Ja.
das dein Self-Determination Right, also deine Selbstidentifikation. Und dieses Recht ist dir ja inne.
Ja, weil meine Mutter dann ja von hier kommt und die das ja dann von hier hat und mein Vater von da kommt und ich das dann ja von da habe oder umgekehrt, also.
Genau. Je nachdem, wie du es für dich definierst. Dieses ist dein Recht.
Ja. Ja, und dann, wenn man dann in der Geschichte zurückguckt, sind es ja immer dann schon die Menschen gewesen, die vertrieben worden sind und die Herzogen, die hergezogen sind, sich alles ja angeeignet haben dadurch. Sehe ich das richtig?
Ja, es wurde halt immer okkupiert, immer besetzt. Und die Menschen, die sind, die diese Völkerwanderungen, natürlich resultieren die teilweise auch aus der Angst, entweder meistens aus der Angst um das eigene Überleben oder das Überleben der Familie, des Stamms und so weiter. Und deswegen sind die gewandert, weil sie haben halt einfach Bedingungen gesucht, wo sie dann mehr oder weniger keinen Krieg hatten oder bessere Witterungsbedingungen oder, je nachdem. Und so hat das halt damals funktioniert. Jetzt ist es ja eigentlich mittlerweile so, dass die Menschen schon sehr, sehr sesshaft geworden sind. Es ist relativ untypisch, wenn jetzt jemand von beispielsweise Österreich unbedingt, was weiß ich, beispielsweise nach Portugal zieht und sich diesem Volk zugehörig fühlt. Kann er ja auch machen. Allerdings sind die Staaten ja, behaupten ja von sich aus nicht, dass sie indigen sind. Die behaupten ja teilweise, es gibt keine Indigenen. Und das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Die Staaten wollen das ja natürlich nicht, dass die Menschen erkennen, dass sie diese Rechte innehaben. Weil letztendlich würden ihnen dann die Felle davon schwimmen.
Wir haben noch Zuwachs bekommen im Moment. Der Stefan ist hier. Lieber Stefan, magst du eine Frage stellen oder ein Statement abgeben? Sofern er beim Mikro ist und ein Mikro hat und die Technik funktioniert. In der Zwischenzeit nochmal an dich das Wort, lieber Armin.
Ich bin am Überlegen, wie ich da vielleicht noch das noch ein bisschen näher bringe. Also ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit dieser Indigenität oder seiner Selbstidentifikation und diesen Rechten, die man ja eben hat, ist ja das Bekenntnis. Ich muss mich bekennen dazu. Und ein Bekenntnis muss bestenfalls immer die Schriftform haben. Und das schicke ich dann eben jeweils an diese ganzen Stellen, die es betrifft. In dem Fall halt an die oberen Regierungsstellen. Und einfach damit die Bescheid wissen. Du kannst es auch an die regionalen Behörden schicken. Geht ja auch, ist ja auch wichtig, dass die Bescheid wissen, damit die wissen, aha, hoppala, da hat sich was verändert. Weil wenn du das nicht kundtust, wer soll es denn wissen? Das ist ähnlich wie mit einer Firma. Du machst ein Geschäft auf und machst keine Werbung. Woher sollen die wissen, wo du bist? Und die finden dich dann auch nicht. Und vor allem wissen die auch nicht, wie sie mit dir umgehen sollen. Und so ist dann letztendlich bekannt, ah Mensch, der hat da schon mal ein Bekenntnis gehabt. Und das Bekenntnis, das hat man dann am besten irgendwie parat. Dass, wenn man sagt, ich habe mich hier dazu bekannt, das habe ich dem und dem und dem und dem geschickt. Hier schauen Sie her, da stehen die ganzen Adressen drauf, an der das alles bekommen hat. Die müssen Bescheid wissen und fragen Sie mal hier nach, wie sie agieren. Weil es gibt ja hier diesen menschenrechtlichen Pflichtentrias und das Ganze ist sowieso ein Rechtsanwendungsbefehl, also macht mal, ihr kommt ja nicht drum rum, sondern müsst euch dran halten. So, und da gibt es eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen, weil letztendlich alles andere wär dann eine Nötigung und eine Beleidigung gegen denjenigen, weil es ist ja sein eigenes Recht, was er in Anspruch nimmt und das kann ihm keiner streitig machen. Er kann es höchstens nicht verstehen. Das kann natürlich schon sein. Da haben wir ja öfter mal die Herausforderung, dass uns Menschen nicht verstehen. Einfach nur, weil es für sie unbekannt ist und ungewöhnlich. Klar, macht es nicht jeder.
Ja, dennoch ganz interessant für mich jetzt, wenn ich so ein Bewusstsein her sehe, dass dennoch alles damit beginnt, eben das Selbstbild, was ich selber, wie ich mich selber sehe und was ich selber von mir glaube, wer oder was ich bin oder alles sein könnte. Und je nachdem, wie viel man sich da erlaubt, kann man dann auch in solche Richtungen denken oder handeln und findet dann sogar, dass es hier sogar Rechtsgrundlagen gibt, was ich ja sehr interessant finde, dass selbst hier manchmal oder oft auch in diesen rechtlichen Strukturen, die doch für manche vielleicht nötigend erscheinen mögen, sehr oft sehr viele Optionen und Abzweigungen eigentlich gibt, wenn man sich dessen denn bewusst wird.
Ja, so ist es. Und man spricht ja immer viel oder schimpft viel auf diese bestimmte Clique, die hier alles Mögliche in der Hand hält und die Schlippen zieht. Da darf man wissen, dass diese ganzen Rechte von denen ja für sich in Anspruch genommen werden. Also die nehmen das ganz klar für sich in Anspruch. Allerdings sind sie nicht daran interessiert, dass das Lieschen Müller von nebenan genauso macht, weil es würde ja letztendlich seinen Vorteil, seinen Wissensvorsprung einschränken und somit seine Gewinne schmälern. Und viele sind halt dann auch sehr, sehr in dem persönlichen Profit verankert. Natürlich ist es schon so, dass ohne Gnade keine Fete, wir brauchen immer noch das Geld hier in dem System. Aber es ist halt immer das Maß ist das, ja, das Zünglein an der Waage und die sind halt ziemlich maßlos in ihrem Profitstreben. Und das Traurige dabei ist ja, dass das auf Kosten aller gemacht wird. Also nicht nur auf Kosten der Menschen, was ja schlimm genug wäre, sondern auch auf Kosten der Lebensgrundlagen, auf Kosten der Natur, auf Kosten der ganzen Umwelt und was es da sonst noch alles zu sagen gibt oder auch auf das Leid der Tiere. Und das wird ja alles einfach nur letztendlich mit so einem Wisch vom Tisch gefegt. Und das machen wir jetzt ganz einfach. Hauptsache, es bringt halt Profit. Und ich sage halt, man muss es halt sehen. Und das ist irgendwie, wie du sagst, man muss es selbst für sich erkennen. Und dann ist es so. Und das kann dir niemand absprechen. Wenn du das für dich erkennst, dann ist es ganz einfach so. Das ist letztendlich ein Gesetz. Da kommt wieder dieses Schöpferbewusstsein rein, dass ich halt einfach sagen muss, nee, das ist so. Das, was du von mir hältst oder was du glaubst, was ich bin, das ist deine Meinung. Aber die Fakten sind andere.
Genau, da sind wir genau sozusagen auf derselben Wellenlänge und hast genau verstanden, wie, was ich damit sagen wollte. Alexander, magst du vielleicht ein Wort einbringen von dir?
Hallo erstmal alle, an alle in die Runde und an alle Zuhörer. Ich höre jetzt gespannt zu und einen Gedanken hatte ich vorhin tatsächlich gehabt, aber da ist der Armin schon drauf eingegangen, zum Thema Flüchtlinge. Da wollte ich nämlich, hatte ich den Gedanken, wie passt das hier zusammen? Flüchtlinge und Indigen. Das ist, ich habe den Kopf so voller Input jetzt, dass ich da, aber dieser, das konnte ich nicht miteinander verbinden jetzt. Also wie das miteinander zusammenhängt. Aber letztendlich läuft es ja darauf hinaus, egal von welcher Perspektive man das aus betrachtet, wenn die Menschheit als Ganzes ein gewisses Maß oder eine gewisse Schwelle an Bewusstheit überschritten hat, dann sind all diese Dinge eigentlich obsolet, weil die Menschen merken, der überwiegende Teil der Menschheit zumindest, dass diese Dinge einfach für das tägliche Leben einfach nicht mehr notwendig sind und dass es einfach nur noch um das Miteinander geht, dass wir statt in Konkurrenz in Kooperation und Miteinander die Welt neu erschaffen und darauf läuft es ja hinaus und ich denke ganz einfach, dass dann irgendwann diese Dinge auch in absehbarer Zeit diese Dinge auch immer mehr in den Hintergrund treten und immer weniger wichtig werden. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr interessant, dem zuzuhören und wie das alles zusammenhängt. Ich wusste das alles nicht und ich finde es sehr faszinierend, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es ist ja mit diesen Flüchtlingen, würde ich jetzt einfach mal gar nicht sagen, sondern letztendlich sind es ja Einwanderer, die wohl folgen, was flüchten. Also letztendlich gab es ja auch damals schon Völkerwanderungen, nur sind die halt gesteuert. Und es ist ja auch ganz klar definiert beispielsweise auch, dass es so eine Flüchtlings-, also so eine Einwanderung oder sesshaft machen von Siedlern. Da gibt es ja diesen Global Compact, wo das dann eben so drin steht. Dieses sesshaft machen von Siedlern nicht von außen geführt werden darf, weil es dann ja wieder letztendlich eine Zwangsmaßnahme ist. Also es muss sich schon aus sich heraus entwickeln, das Ganze. Und es gibt ja den Begriff der Ethnien und nicht jede Ethnie ist ja unbedingt kompatibel mit einer anderen. Das ist einfach aufgrund der kulturellen Entwicklung, ihres Wissensstandes und so weiter. Und klar ist irgendein Schwarzafrikaner, der wo da aus irgendeinem hintersten Eck rauskommt, nicht unbedingt kompatibel mit jetzt einem weißen Mitteleuropäer, der einen ganz anderen Wissensstand hat, ganz andere Kultur, ganz andere Erfahrungen in seinem Leben hat. Die können sich vielleicht vertragen, aber dennoch sind es halt unterschiedliche Ethnien, die haben andere Bräuche, andere Kultur, andere Verhaltensweisen, die ja natürlich auch letztendlich entstanden sind. Und die sind einfach unterschiedlich. Man kann das halt einfach grob zusammenmischen, weil da kommt nur Mord und Totschlag dabei raus. Weil der eine ist dann eher mehr friedlich gestimmt und der andere ist mehr aggressiv gestimmt, also komplett auf dem Recht der Stärkeren. Und es sind halt die unterschiedlichen Kulturen. Da darf man auch erkennen, dass wir sind nicht alle gleich. Wir sind alle individuell, jeder von uns.
Es geht wohl dann im Endeffekt darum, dass einfach die entsprechenden Gruppen, die sich vertragen, entsprechend halt zusammenfinden und ja, hier möglichst jeder dann seinen Platz finden kann und natürlich nicht gerade das vielleicht vermischt wird, wo eh bekannt ist oder man vermuten kann, dass es am wenigsten zusammenpasst. Das ist natürlich ungeschickt.
Ich sehe das eigentlich genauso wie du, Armin. Und ich habe den Begriff Flüchtling jetzt ganz bewusst gewählt. Für mich in Wirklichkeit, also ich, ganz ehrlich, für mich ist das auch eine Einwanderungswelle, wie du schon ganz richtig sagst. Das ist gesteuert, selbstverständlich. ist das gesteuert. Ich habe mal vor einiger Zeit gehört, in Bezug auf Deutschland zum Beispiel, oder was man so als Deutschland bezeichnet, dass dieses Land entdeutscht werden soll. Und ja, es geht halt darum, letztendlich hat es ja auch mit Feindbildern zu tun, weil dadurch, dass eben die ganzen sogenannten Ausländer hierher kommen, sei es nun aus muslimischen Ländern oder eben hier aus Afrika, aus Ghana oder was weiß ich, wo irgendwoher, dass diese Kulturen sich dann vermischen sollen und dass dadurch ganz bewusst dann auch Konfliktsituationen erzeugt werden sollen, einfach die Negativstimmung in der Gesellschaft als solches immer schön hochzuhalten. Und natürlich ist das alles gesteuert. Ich wollte diesen Begriff einfach nur mal so verwenden, aber ich sehe das genauso wie du, Armin.
Ja, es geht halt um Teile und Herrsche. Es ist ja geplant, wenn man sich jetzt mit einschlägiger Literatur befasst, ist es ja so, dass letztendlich diese Weißen, ich nehme mal an, dass wir hier alle dieser weißen Rasse angehören, ja letztendlich nur noch, ich glaube, 10 oder 15% der Weltbevölkerung ausmachen, wenn überhaupt. Und dass diese eben dezimiert werden soll. Da gibt es ja diese Planungen, dass es hier da irgendwie eine Mischrasse geben soll, die wohl so ähnlich aussehen wird wie die alte ägyptische Rasse. Und es gibt ja auch diese weitergehenden Forschungen bezüglich der Intelligenz, wie sich eben der Intelligenzquotient oder das Verständnis überhaupt einfach aufgrund von bestimmten Mischungen senkt. Und das sind jetzt nicht was ich sage, sondern da gibt es tatsächlich Studien, die haben das getestet, um wie viel da dieser Intelligenzquotient sinkt. Und gewollt ist dann irgendwas, ein Intelligenzquotient vielleicht zwischen 80 und 90, geschickt genug, um zu arbeiten, aber zu blöd, um zu kapieren, was tatsächlich läuft. Und natürlich, wenn man das einfach mal sich so überlegt, ist es denen, die die Dinge leiten wollen und die Profite weiter abschöpfen wollen, ist es natürlich sehr genehm, wenn das dann so läuft. Weil sie haben ja hier eben ihre bestimmten Interessen, die sie durchsetzen wollen. Ob das jetzt da für die Menschen gut ist oder schlecht, das ist ihnen erstmal egal. Aber um das geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass man erkennt, dass eben Rechte vorhanden sind, die man für sich in Anspruch nehmen kann. Und diese Rechte dann wiederum natürlich auch einen Schutz für die eigene Familie, für den eigenen Stamm oder für die eigene Gruppe dann bedeuten. Das muss man ja auch sehen. Und natürlich sind das alles nur Krücken. Wenn wenn dieser Bewusstseinssprung kommt, der überall propagiert wird, allerdings denke ich mal, da müssen die Leute schon auch was dazu tun. Von alleine springt nämlich niemand. Dann würde das alles obsolet werden. Das würde ich mir auch wünschen, dass ich mich einfach jetzt zurücklehne und sage, okay, das passiert alles von ganz alleine. Ich brauche meinen Hintern nicht zu bewegen. Trinkt man noch ein Bierchen und rauchen noch eine und dann ist es vielleicht schon soweit. Diese Krücken, denke ich mal, die sind ja nicht umsonst geschaffen worden. Ich meine, letztendlich ist es die UNO, die diese Dinge ratifiziert. Es haben, wie gesagt, 143 Länder oder 146 sind sofort beigetreten und 4, die benannten, die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, erst ein bisschen später, weil sie natürlich wussten, dass, wenn sie das unterschreiben, diese Völker das letztendlich zum Völkerrechtssubjekt werden. Und da das natürlich wieder einen besonderen Rechtsanspruch beinhaltet, also die können da nicht mehr so agieren oder zumindest mit Haken und Ösen können sie natürlich schon agieren, die machen ja was sie wollen, kann man ja so sagen. Aber interessanterweise gibt es dann doch Institutionen, die auf die Einhaltung dieser Normen, die sie sich ja selber schaffen, ansonsten bricht uns das ja nicht machen. Ich schreibe doch nicht irgendwas, wo ich mir dann selber ins Knie schieße. irgendwo gibt es dann wohl doch Institutionen, die auf die Einhaltung dieser Normen, die sie sich da gegeben haben, dass die darüber wachen. Und das ist ja das Spannende, was man erkennen darf, dass die wohl sehr genau wissen, was da eigentlich abläuft, aber das irgendwie, kannst du echt manchmal meinen, das machen sie absichtlich, dass das alles so verwirrt wird.
Es ist schon sehr interessant zu sehen, dass selbst in dieser Struktur, wie du eben beschreibst, die, wo man jetzt eigentlich meint, eher, ich sage jetzt mal im Endeffekt, unter Anführungszeichen, Unterdrückung oder Bevormundung auf vielen Ebenen durchführt, dennoch in sich sehr wohl Mechanismen enthält, mit denen man das verändern kann. Nur sind es halt nicht die Mechanismen, die jedem im Kindergarten gleich beigebracht werden, sondern für die man sich anscheinend erstmal wirklich interessieren muss.
Ich würde da gerne noch mal was einbringen. Also das Deutschland gibt es ja noch gar nicht so lange. Und wenn man in der Vergangenheit guckt, ist es ja alles genauso gedreht und gemacht worden mit der Entstehung der Schule, dieses Lernen, dieses System, was das ja alles aufgebaut hat. Und wenn man guckt, die dafür verantwortlich sind, wofür Deutschland bezahlt und das ja auf der ganzen Welt. Denn versteht man das alles so ein bisschen, ne? Aber ich möchte da nochmal drauf hinweisen, also das Deutschland gibt es noch gar nicht so lange. Das ist vorher alles anders, ne? Das waren alles eher einzelne Länder und wie gesagt Frankenland. Und du hast vorhin die Sippen angesprochen. So ist der Verlauf. Wenn du, also auch bei Wikipedia kann man dazu einiges finden. Die Sippen, die haben, also eine Sippe, die funktionierte bloß bis zu einer bestimmten Größe. Und wenn die Größe erreicht wurde, dann hat die sich geteilt. Und die eine Hälfte, die ist dann weitergezogen. Und so hat sich der Werdegang von diesen, du hast vorhin auch das Heidnische angesprochen und von daher stammt das auch noch. Wenn man sich die ganzen heiligen Bücher anguckt, da ist eine Geschichte schlimmer wie die andere. Und das ist denn dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn und ja, das Heidnische, wovon da denn gesprochen wird in diesen Geschichten, ja. Und wie gesagt, und dann ist das erst alles nach und nach entstanden, ja, bis denen alles gehört hatte und sie das dann unter ihren Königen aufgeteilt hat. Aber man muss da differenzieren. Und wenn man da dann schon sich auf diese Sache beruft, dann ist das so ein Teilwissen und eigentlich auch schon wieder nicht wahr. Also verrennt man sich da schon geschichtlich und nimmt da was an, was da gar nicht so gewesen ist und was extra so aufgebaut ist, ne, wo sich der Kreis dann wieder schließt, wo Deutschland, ne, für das alles bezahlt und die sind folgsam, die lassen sich alles erzählen und die sind fleißig und das wurde ausgenutzt und ja.
Ja, aber das Heidnische war nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern das war das Alttestamentarische. Die haben das aufgebracht, diese Storys. Der alte Naturglaube, der Heidenglaube an die verschiedenen Naturgottheiten, um jetzt einfach mal hier Wotan oder Odin oder Freya und wie sie alle heißen, da so zu nennen. Das waren ja im Verständnis der damaligen Menschen, waren das ja Energieformen und die haben bestimmte Dinge oder bestimmte Energien, die haben sie eben jemandem zugeordnet, einfach um zu erklären, was diese Energie denn eigentlich ist und was die beinhaltet. Weil wir wüssten sonst irgendwie eine Energie erklären, was die tut oder welche Eigenschaften die hat. Und da ging es darum, dass die eben die Eigenschaften in Form dieser Götterabbildungen, und damals hat jeder gewusst, was welcher Gott kann. Also diese Energieform. Und mit dieser Energieform, die konntest du anrufen und hast dadurch dann hast du eine Verbindung eingegangen. Wir haben ja, gestern war ja der Talk über die Herzenergie und da ist es ja auch so, dass du dich wieder mit deinem Herzen verbindest. Und jeder, der da ein bisschen mitgemacht hat, der hat auch gemerkt, dass sich da was tut. Und genauso ist es bei dem damals gewesen. Wenn man sich hier diesen Energien widmet, dann geht ein Teil von diesen Energien in einen über. Also man kann die dann nutzen für sich, für seine Zwecke. Und das ist das, was die damals gemacht haben. Und da ist keiner dem, was weiß ich, dem Odin hinterhergelaufen oder dem Thor, sondern die haben halt gesagt, okay, jetzt könnte ich diese Energie für die und die Tätigkeit brauchen und dann verbinde ich mich damit, damit es mir leichter fällt. Das ist ja ähnlich auch mit der ganzen Natur, wenn du bestimmte, lang mal eine Brennnessel an. Wenn du eine Brennnessel anlangst, dann bist du sofort im Hier und Jetzt. Da gibt's nichts mehr, was war gestern, was ist morgen. Da bist du sofort im Hier und Jetzt. Und genauso ist es damals auch gewesen. Die haben halt einfach versucht, hier besser mit der Natur die Verbindung aufzunehmen.
So wie ich verstehe, zum Beispiel die hawaiianischen Schamanen, da wird es, glaube ich, genannt Grocken oder Grocking, eben sich in diesen Zustand zu versetzen, diese Verbindung aufzubauen, wo zum einen natürlich Information fließen kann. Ich selber beschäftige mich auch viel mit Channeling, wo es auch im Endeffekt dann darum geht, um Informationen und gewisse Gefühlszustände, gewisse Qualitäten sozusagen hervorzuholen. Und bei dem Grocking geht es dann sogar so weit, laut den Erzählungen zumindest, dass sie dann in einer gemeinsamen Aktion sogar geschafft haben, dann ganze Hurricanes umzuleiten durch diesen Prozess und diese Verbindung.
Ja, und es geht ja um die Verbindung. Wir müssen eben die Verbindung zur Natur, die brauchen wir einfach wieder. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir uns nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, wo uns vom Eigentlichen ablenken. Und momentan geschieht ja so viel einfach nur, um uns abzulenken, damit wir uns eben nicht auf uns besinnen oder gerade zum Beispiel auf diese indigenen Rechte, die eigentlich jeder inne hat, wenn er es denn versteht und die er für sich nutzen kann. Das sind alles einfach nur so Tricks. Ich lese da gerade im Chat, da war ein Interview mit einem und da hat er eben gesagt, wir wagen hier ein historisch einzigartiges Experiment und zwar eine ethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Das sieht man einfach mal, wie soll man jetzt das sagen? Es ist schon unverfroren, da über die Menschen hinweggegangen wird. Na, das ist ein Unding. Und solche Dinge können eben nur geschehen, wenn die Menschen in Unwissenheit gehalten werden.
Ja, wieder ein klarer Fall, wie wir besprochen haben bisher, wo jeder auf den Plan gerufen ist, sich selber zu informieren. In diesem Sinne schon mal vielen, vielen Dank für deine Ausführungen bisher. Gibt es zu den ganzen Themen von deiner Seite her noch was, wo du meinst, das sollte auf jeden Fall erwähnt werden oder gehört noch dazu oder vielleicht noch andere Möglichkeiten, sich zu informieren? Oder auch die einfache Frage wäre, was ist der erste Schritt, wenn ich mich jetzt interessiere, was mache ich überhaupt? Worüber sollte ich mich auskennen? Was sind die ganzen Aspekte, die dazugehören, wenn ich hier wirklich ein umfassendes Verständnis haben möchte und nicht dann sozusagen gleich in das erste Hindernis vielleicht direkt hineinlaufe? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, über die VK-Gruppe Kontakt aufnehmen. Ihr könnt mir auch hier in Mampel in den Chat schreiben oder in Kontakt mit mir aufnehmen. Da bin ich ja auch. Und dann kommt einfach alles weiter. Dann telefonieren wir miteinander. Wahrscheinlich haben bestimmte Menschen individuelle Herausforderungen oder Probleme, die sie ein bisschen aufgegriffen haben wollen. Und ja, so will ich es einfach mal machen. Und natürlich nicht jetzt gleich losstürmen und sagen, Mensch, das mache ich jetzt und hin und her. Wie gesagt, ein einzelner Indigener, der kann zwar indigen sein, aber diesen völkerrechtlichen Aspekt, den hat eben nur ein indigenes Volk und nicht eben nur ein Einzelner. Wenn du einzeln bist, dann kämpfst du auf breiter Flur mit Mensch und Person, ob du das sitzt oder ob du das bist oder das andere. Und da bleibt halt viel vom Verständnis verborgen, weil man sich immer wieder in dieses ganze staatliche Recht zurückzieht. Diese ganzen Normen, die sie für sich geschaffen haben, um eigentlich auch wieder um von dem Übergeordneten abzulenken. Weil es wird ja, wenn du dich mit dem Innerstaatlichen beschäftigst, egal welcher Staat das jetzt ist, sei mal dahingestellt, da tust du dir natürlich im Deutschen und Österreichischen besonders schwer, weil da gibt es, glaube ich, so viele Gesetze wie sonst nirgends. In anderen Ländern mag das ein bisschen einfacher sein, dass du das da einen Überblick bekommst. Aber auch diese Strukturen, die wurden ja nur geschaffen, um die Menschen, ja, unwissend zu halten oder ängstlich zu halten, dass sie sagen, okay, Mensch, das ist mir viel zu viel, da muss ich irgendwo hingehen, um hier mein Wissen zu erweitern, damit der mich vertritt. Nein, du musst dich selber vertreten. Und hier in dem Augenblick brauchst du nur deine Selbsterkenntnis. Was bin ich? Wer bin ich? Was will ich sein? Bin ich indigen oder nicht? Und ansonsten machst du deine staatlichen Strukturen weiter und spielst mit denen mit. Das kannst du natürlich auch machen. Das bleibt, ist jedem unbenommen, weil es ja eben diese Selbstidentifikation ist, die es ausmacht. Und einen anderen Weg gibt es da nicht. Das heißt, mach oder lass es bleiben. Und ja, keiner sagt, juhu, klasse, dass du indigen bist, sondern du musst dann auch dahinter stehen hinter deiner sogenannten Entscheidung.
Also ich bin immer ein Fan von der Idee, es gibt immer Wege, unendlich viele Wege, für jeden höchst individuelle Wege auch. Dennoch kam jetzt gerade das Bild zu dem, was du jetzt ausgeführt hast, dass einfach die grundlegende Idee ganz simpel formuliert ist, durch diese Mechanismen, für die es eine Rechtsgrundlage gibt, es zu schaffen, als indigenes Volk anerkannt zu werden, weil sobald das passiert und sofern diese ganzen Resolutionen eingehalten werden, hätte man dann wäre man im Genuss aller möglichen Rechte und eines gewissen Schutzes, einer gewissen Anerkennung und könnte auch, so wie ich das verstehe, dann innerhalb dieses indigenen Volkes praktisch komplett seine eigenen Regeln und Entscheidungsprozesse, wirtschaftliche Strukturen, politische Strukturen unabhängig von den anderen, oder von Staaten aufbauen.
Richtig, absolut unabhängig. Um das geht es ja. Sie müssen ja sogar Maßnahmen treffen, damit das eben dem Volk ermöglicht wird. Und nicht nur hier, da geht es also auch um Entschädigungszahlungen, dass sie die Mittel überhaupt zur Verfügung haben, um bestimmte Dinge machen zu können. Hier wird man eben sehr, sehr an die Hand genommen und letztendlich beschützt. Und diese Strukturen, wenn man sie nutzen kann, dann sollte man sie nutzen. Ich denke einfach, das ist einer der gangbaren Wege. Natürlich gibt es immer andere Wege, aber für mich ist das eigentlich ja, einer, der mir am gangbarsten erscheint. Ich bin natürlich weiterhin spirituell und beschäftige ich mich mit den ganzen Themen. Allerdings ist es. Das habe ich für mich als meine Selbstidentifikation gewählt. Und das muss jeder für sich selbst tun.
Ja, finde ich super, sich darüber mal Gedanken zu machen und dann für sich einfach selber zu entscheiden, welchen Weg möchte ich gehen, was bedeutet das für mich? Und so wie du es machst, dann noch das einfach durchzuziehen und dem zu sehen, wo die Reise dann wirklich hinführt. Vor allem wunderbar natürlich, wenn man dadurch dann Ideen, Gedanken, Strukturen aufbauen kann, die eben wirklich dann mit der Zeit wohl ein gutes Gegenmodell sozusagen oder gar nicht Gegenmodell, eine Alternative anbieten, um Menschen das dann vorzuleben, dass sie sich dann wirklich frei entscheiden können und sehen können, okay, gefällt mir diese Struktur besser oder ist doch lieber vielleicht eine andere, Struktur angenehmer und lebensfreundlicher?
Ja, das dürfen wir für uns wählen. Und wann hast du schon mal diese Möglichkeit? Ich meine, es gab jahrhundertelang keine Möglichkeit, überhaupt diese Wahl für sich treffen zu können. Wenn du nicht irgendwie in Urwald ausgewandert bist, wo kein Mensch irgendwie rumlungert, dann hast du vielleicht hier deine Dinge so einigermaßen machen können. Aber diese Wahl zu treffen aufgrund dieser Rechtsgrundlagen, die es ja tatsächlich gibt, die gibt es noch gar nicht so lange, ne? Also 2007, 2017, da sind diese entscheidenden Dinge gefallen, diese Weichen gestellt worden. Das ist noch nicht allzu lange her.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend und wirklich fast so, als ob hier eben auch von anderer Stelle bewusst oder unbewusst gewisse Weichen gelegt werden, um vielleicht ja neue Entwicklungen zu ermöglichen, wenn denn sozusagen die Bevölkerung selbst interessiert daran ist. Weil wenn ich jetzt sage, ich betrachte jene, die Gesetze und Resolutionen erlassen, einfach komplett neutral, könnte man einfach sagen, gut, es gibt sogar eine Möglichkeit hier jetzt, aber natürlich etwas, das auch wiederum nicht von oben herab bestimmt wird und allen gesagt wird, so du bist jetzt indigen oder du hast jetzt diese Möglichkeiten. Aber wenn du selber bereit bist, genau hinzusehen und dich selbst eben auf diese Weise zu vertreten, gibt es sogar eine Grundlage. Also finde ich auf jeden Fall hochspannend, dass das existiert.
Ja, mir ging es eben darum, dass ich diese Erkenntnis, dass es eben sowas überhaupt gibt, in die Welt bringe. Weil normalerweise beschäftigt man sich nicht mit diesen Themen, weil es einfach zu weit weg ist und man doch meistens ziemlich eingebunden im Hamsterrad ist. Und wann habe ich schon dann einen Blick, was die UN macht oder was es da für Resolutionen gibt? Und dann wird von indigenen Völkern gesprochen und ich meine, das sind eh nur die Indianer oder irgendwie die Buschneger aus dem Amazonas. Wenn ich aber dann begreife, dass das Ganze ja für mich auch gilt, dann ist es doch nochmal eine andere Nummer.
Genau, gibt dann einen ganz anderen Blick und vielleicht auch ein ganz anderes Gefühl von Verbundenheit mit denen, die man sonst so hingestellt hätte. Ja? Und vor allem diese Erkenntnis, dass wir alle, wie ich schon gesagt habe, im Erdgeboren sind sozusagen und folglich alle indigen und hier jetzt anscheinend eine Möglichkeit ist oder eine Grundlage schon mal da ist, um das auch sozusagen in unseren Alltag auch rechtlich betrachtet, sofern wir diese Strukturen noch haben, einfließen zu lassen.
Ja, einer der Möglichkeiten, um sich ein bisschen abzunabeln. Und das gehört halt natürlich auch Rückgrat dazu. Und sage, ich mache das jetzt für mich, weil ich habe einfach keine Lust mehr, hier mit diesem System rumzuplagen, wo ich sehe, dass das kann ich drehen und wenden, von auf den Kopf stellen. Es bleibt immer noch das System und irgendwie kommst du da auch nicht weiter. Man läuft sich tot. Und so sind sie ja auch aufgebaut, dass man sich irgendwie die Köpfe anschlägt und sagt, ach Mensch, komm, lass mal doch meinen Frieden, macht's, was ihr wollt, aber lasst mir mal in Ruhe. Und das machen sie aber natürlich nicht, weil es wird ja nicht besser. Es ist zu keinem Zeitpunkt besser geworden, auch nicht durch diese Wahlen. Also ich kenne keine Wahl, die irgendwie wirklich eine Riesenverbesserung für die Menschen gebracht hätte. Im weiteren Verlauf war es immer eine Einschränkung. Und wenn man das für sich einfach mal erkannt hat, dass es ja alles in diese Richtung läuft, in dieses Enge, in dieses Überwachtsein, Thema 5G, das sind ja alles Dinge, die wir nicht wollen und sie werden trotzdem durchgesetzt. Und wenn du hier halt begreifst, dass die das überhaupt gar nicht machen dürfen, wenn du erkannt hast, wer du bist, natürlich werden sie versuchen, das irgendwie weiterzubringen. Allerdings liegt es halt dann wirklich an den Leuten auch wieder hier die Grenzen aufzuzeigen und sagen, nee, hier in dem Territorium nicht, geht mir weg, das gehört alles uns, macht das meinetwegen auf dem Mars, aber hier nicht.
An dieser Stelle würde ich fragen, ob noch jemand in der Schlussrunde noch etwas sagen möchte, noch einen Kommentar gibt, vielleicht noch eine letzte Frage. Sonst würde ich dann das Schlusswort an den Armin übergeben.
Ja, also das ist sehr komplex, wenn man das so alles hört. Und ich glaube, da muss man noch viel weiter in die Tiefe gehen. Ich hab versucht, das auch zu verstehen und dann mit meinen Empfindungen dann so zu verbinden, aber es ist schwer.
Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, also erstmal fand ich das sehr interessant. Viele Dinge habe ich so noch gar nicht gesehen und die ganzen Zusammenhänge so mal formuliert bekommen zu haben, das ist sehr interessant. Ich danke dir dafür, Armin. Das war sehr viel Input und eine Sendung, die man sich definitiv nachhören sollte, wenn man die Dinge verstehen möchte. Und wie du schon sagst und wie es auch mehrfach angesprochen wurde, selber recherchieren und selber sich informieren ist immer das Beste. Und aber nichtsdestotrotz ist es wunderbar, dass du das heute hier so für uns so schon mal so einen Einblick gegeben hast. Danke dir dafür und ja. Alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal, ne?
Michael.
Ja, also ganz zum Schluss der Sendung klinge ich mich auch noch einmal ein. Ich habe das für sehr hochinteressant empfunden, also alles, was heute besprochen wurde. Und Schwerpunktthema für mich war natürlich das Thema übergeordnetes Recht und positives Recht. Einige Begriffe waren auch mir neu, obwohl ich mich seit, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Jahren mit Rechtsmaterie befasse. Also ich würde sagen, einfach weitermachen. Wir sollten weitere Sendungen zu dem Thema machen. Ich hoffe, ihr habt mich gut gehört. Keine Ahnung.
Alles wunderbar. Vielen Dank.
Ja, danke. Weitermachen.
Ja, ich danke euch für euren Zuspruch. Ich mache mit Sicherheit weiter, weil das der Weg ist, den ich für mich gewählt habe. Auch wenn er manchmal etwas steinig ist, dennoch mache ich ihn weiter. Und weil ich für mich das erkannt habe, es ist es. Und das, wie gesagt, das muss jeder für sich selber erkennen. Und das Interessante ist tatsächlich, dass es hier den sogenannten Rechtsanwendungsbefehl dafür gibt. Sie kommen also nicht aus, dass sie sich hier an den ganzen, an ihre Normen halten müssen. Und das ist das, was mir sehr, sehr gefällt. Weil in den ganzen anderen Rechtssystemen ist es doch immer so, dass die immer versuchen, hier das links oder rechts rumzudrehen. Aber die sind so klar formuliert, dass es da keinen Spielraum gibt. Und es steht ja auch drin geschrieben, dass kein Staat das so auslegen darf, dass er irgendwelche Rechte unterschlagen dürfte oder die nicht gewähren müsste oder das verändern darf. Und dass das eben nochmals eben explizit auch so drinsteht, das ist ja schon mal, ja, nochmal ein Sicherheitspunkt, den man in dem normalen Standardrecht überhaupt gar nicht hat.
Also auf jeden Fall jedem zu empfehlen, sich das selber durchzulesen. Mir ist hängen geblieben jetzt aus dem Gespräch von vorhin auch das Wort self-executing, also eben selbst ausführend, erinnert mich auch an Computerterminologie, aber einfach eben diese Idee, weil oft, gerade im Recht, wie ich das verstehe, beruft man sich auf dieses und jenes Gesetz und diese und jene Autorität und die Verantwortung wird sozusagen 10-mal im Kreis gereicht. Und ja, self-executing ist ein anderes Statement.
Ja, das ist einfach eine andere Liga. Und das ist tatsächlich so, weil, wie gesagt, immer linksrum, rechtsrum nicht zuständig, aber hier selbsterfüllendes Recht. Und das ist einfach so.
Wunderbar, dann würde ich sagen, du kündigst den letzten Track an und wir freuen uns auf ein nächstes Mal.
Gerne, mache ich, freue ich mich. Muss dann mal gucken, wie ich das nächste Thema dann aufarbeite. Jetzt, wenn man das alles so gehört hat, was diese indigenen Rechte alle beinhalten, dann habe ich noch mal ein schönes Lied dazu, weil wenn man das alles für sich begriffen hat und für sich erkannt, dann wird's rote Rosen regnen.
Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten.
Mit 16. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, siegen, froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts. Sollten sämtliche Wunder begegnen.
Die Welt sollte sich
und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein.
sämtliche Wunder bewegen. Es könnte sich sagen, es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Ich sollt mich fügen, begnügen, oh, ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen. Ich will immer noch siegen, ich will alles, alles oder nichts.
Radio Bonkito, Radio Bonkito.